working.
Could you put like Keanu on your helmet or something so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thank you for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh, my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Heute mit mir, Christiane. Bei mir ist auch der Julius.
Party on, Dudes.
Und wir dürfen heute zwei granatenstarke Hoshis bei uns begrüßen, nämlich den Henning.
Hallo, ich bin Henning Starboy Harder, Herrscher über die Sülznasen.
Oh Mann.
Okay. Und Daniel.
Ich wollte eigentlich eine E-Gitarre spielen, hat man die gehört?
Ja, die
hat man gehört.
Hallo, ich bin Daniel, das Nashorn Brockmeier.
Und zusammen sind wir
die wilden Gäste.
Ja, so eine Begrüßung hatten wir auch noch nicht gehabt.
Also ich muss sagen, mit Eddie Van Halen hätte das besser geklappt.
Ja. Oh. Genau, und genau dieser Hype haben wir uns dazu entschieden, dass wir es selbst probieren. Ja, stimmt.
Wir machen Eddie jetzt erstmal ein Video, damit Van Halen uns sieht und dann in unsere Band einsteigt, aber ohne das wird das kein gutes Video, aber ohne okay.
So viel dazu. Apropos, ja. Wie viel Podcast hat Eddie Van Halen eigentlich in letzter Zeit gemacht?
Gute Frage. Ich kenne keinen einzigen. Ja, sehr schön, dass ihr da seid und heute mit uns diesen grandiosen Film besprechen möchtet. Ich kann mir keine besseren Gäste vorstellen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht kennen ja die einen oder anderen euch noch nicht. Henning, was machst du denn in diesem schönen Internet?
Also im Internet mache ich manches, aber ich mache natürlich auch in dieser Podcast-Welt auch anderes. Und zwar habe ich die letzten 4 Jahre ab und an immer wieder in einer On-Off-Beziehung, möchte ich sagen, das Cinematic Smash Universe vorangetrieben, begonnen mit 2 Staffeln Cinematic Smash Brothers, dann 1 Jahr Auszeit, dann hatten wir jetzt eine fantastische Staffel Cinematic Smash Team Tournament, in dem unter anderem das Team, ich sag jetzt mal das Team Keanu Reloaded, geholt hat. Und diese Staffel ist jetzt auch wieder vorbei und die habe ich mit Lara Kalber zusammen moderiert. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat sich Lara angenommen, weil ich jetzt wieder in den Off-Teil der Beziehung mit dem Podcast gehe, das weiterzumachen. Aber genau, ansonsten mache ich das Cinematic Smash Team Tournament beziehungsweise Cinematic Smash Brothers und freue mich immer sehr, wenn ich über Herzensfilme reden kann, wie zum Beispiel Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit.
Sehr gut. Ja, ein ominöses Team, Keanu Reloaded, war dabei und hat jetzt einen Pokal zu Hause stehen.
Und ich möchte noch mal ganz kurz anmerken und fantastische Keanu Reeves-Filme auch gepitcht, ne? Zusammen mit der Wiederaufführung. Das war eine fantastische Folge. Ist ja auch, glaube ich, ihr habt es ja auch damals, glaube ich, bei Twitter vermerkt, für jeden Hörer und jede Hörerin dieses Keanu Reloaded-Podcasts ein Ohrenschmaus sollte das sein, denke ich.
Ich glaube auch, ja. Daniel, was machst du im Internet?
Ja, also hallo, ich bin Daniel. Ich mache auch viele Sachen im Internet. In Sachen Filme bin ich seit, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Jahre es sind, 7 oder so, keine Ahnung, also schon echt ein paar Jährchen unterwegs mit dem Podcast Spätfilm. Und da im Augenblick haue ich jede Woche eine Folge raus. Christiane war da auch vor kurzem zu Gast und da geht es immer im Wechsel einmal so Laber-Podcast-mäßig und einmal dann um Filmbesprechung.
Das war eine sehr schöne Aufnahme, hat mir sehr gefallen.
Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Cool, cool. Aber wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, um welchen Film es heute gehen soll, aber die meisten werden es wahrscheinlich schon erahnt haben.
Ja,
es
doch, geht Henning hat eigentlich das schon gesagt.
Ach so, dann habe ich mal wieder nicht zugehört. Es geht um Bill and Ted's Excellent Adventure.
Oder Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit.
Genau. Und bevor wir in die Filmbesprechung einsteigen, gibt's natürlich erstmal eine Zusammenfassung des Films. Und da habt ihr beiden, Daniel und Henning, euch bereit erklärt, das Ganze zu übernehmen.
Genau. Wir hatten das so gesagt, ich mache die kurze Zusammenfassung und Henning hängt dann die lange hinten dran.
Mhm. Ja, ich mache die Fußnoten, hatten wir uns überlegt.
Ja.
Genau, die kurze Version ist so, wir befinden uns in einer fernen Zukunft, in der es eine paradiesische Erde gibt, in der alle Probleme gelöst wurden, und zwar durch die Musik der Band Die Wilden Hengste, The Wild Stallions, die offensichtlich eine solche Harmonie auf der Erde herbeigeführt hat, dass jetzt eine utopische Welt ist. Aber das Problem ist, dass diese Band um ein Haar nicht zustande kommen kann, da sie, die beiden Gründer, Bill und Ted, auseinandergerissen werden sollen, da sie durchfallen beinahe in Geschichtsunterricht und das dann bedeuten würde, dass Ted auf eine Militärschule geschickt wird. Und da, um das zu verhindern, wird der Agent Rufus in der Zeit zurückgeschickt, bringt den beiden eine Telefonzelle, die in der Lage ist, durch die Zeit zu reisen. Und mit der fahren die beiden dann einmal quer durch die Geschichte, holen sich lauter berühmte Persönlichkeiten, packen die am Ende auf eine Bühne und halten da eine Riesenshow von einem Referat ab, womit sie ihren Geschichtskurs bestehen und am Ende die Band The White Stallions gründen können und so unsere aller Zukunft retten.
Dem habe ich natürlich nichts hinzuzufügen. Fantastisch.
Ja, sehr gute Zusammenfassung, ja.
Okay, cool. Ja, dann sind wir ja schon beim nächsten Punkt. Ich dachte, das geht jetzt ein bisschen länger. Julius, was hast du denn für Filmfakten?
Ja, also wir haben hier einen Film, der hatte am 17. Februar 1989 in den USA seine Weltpremiere und kam dann bei uns am 15. Juni 1989 in die erstmal westdeutschen Kinos, da war es ja noch nicht mit der Wende. Und es handelt sich dabei um einen Science-Fiction-Film oder halt Komödie mit einer Zeitreise-Thematik. Und verantwortlich für den Film war der Regisseur Stephen Herrick. Er ist US-Amerikaner, Filmproduzent und Drehbuchautor und ist 1958 in San Antonio geboren. Und Bill und Ted war sein zweiter Langfilm. Und er hatte noch ein paar andere größere Filme oder auch Erfolge gefeiert, zum Beispiel mit dem Disney-Film Mighty Ducks. Oder sein größter Erfolg war unter anderem die Realverfilmung von 101 Dalmatiner mit Glenn Close, die wir ja in der vorherigen Folge auch ein wenig.
Also ist alles miteinander
genau,
verbunden.
Es ist wieder so ein bisschen verbunden damit. Ja. Das wollte ich noch ein bisschen mit reinbringen.
Ja, sehr gut. Aber der hat nicht den zweiten Film gemacht.
Wie? Nee, 102, ich glaube.
Nein,
nicht.
Den zweiten Bill und Ted-Film meinst
du? Achso, nee, es gibt noch 102 Dalmatiner, das dachte ich damit.
Nee, hat er auch nicht gemacht.
Nee, hat er nicht gemacht. Nee, nur das Drehbuch, da waren dann die dafür verantwortlich. Komme ich noch gleich dazu. Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept
gebracht. Sorry.
Genau, was er jetzt zuletzt gemacht hat, war das Serienreboot von MacGyver. Das hat er verfilmt. Das kam, glaube ich, gar nicht so gut an. Ich habe das nicht verfolgt. Ich war auch kein großer MacGyver-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr das so mal geschaut habt.
Ich weiß noch, ich habe noch bei Serienjunkies als Redakteur gearbeitet, als das gerade pilotiert wurde. Und ich weiß, dass das bei uns hart zerrissen wurde. Und es war, glaube ich, auch eher auf so einem Sender, dem man jetzt auch nicht die anspruchsvollsten Serienproduktionen
zuhört. Ja, sah auch ein bisschen
billig. Ich weiß nicht, ob CBS war oder so.
Also für mich hat das auch so den Anschein gehabt, das sah nicht sehr hochwertig aus. So, auch der Darsteller, ich kannte den von irgendeiner anderen Serie oder so. Und der hat mir schon gar nicht gefallen und da hatte ich auch keinen Bock gehabt. Und okay. Ich mochte auch damals diese Originalserie nicht hier, Richard Dean Anderson, der den gespielt hat. Ich mochte den irgendwie auch nicht aus unbekannten Gründen. Irgendwie hatte ich da so eine Abneigung gegen den. Ich weiß es nicht, woran es lag. Ja, aber kommen wir jetzt.
Stargate hast du dann geguckt? Oder
nee, Stargate auch nicht. Das habe auch wegen Richard Dean Anderson. Ich mochte den nicht. Immer wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, nee, gucke ich mir nicht an, das will ich nicht.
Nicht mal den Film, aber da kam der noch nicht
vor.
Nee,
der Film da war ja hier Kurt Russell. Kurt Russell ist ja cool.
Ach so, natürlich, ja.
Den schaue ich mir immer gerne an. Genau, kommen wir zu den Drehbuchautoren. Das waren Chris Matheson und Ed Solomon. Und die haben beide die Drehbücher dazu geschrieben, auch zu den Fortsetzungen, zu denen wir auch mal kurz dann zu sprechen kommen. Also nämlich zu Bill und Ted's Verrückte Reise in die Zukunft und jetzt den letzten Teil, also Bill und Ted, wie heißt der nochmal?
Face the Music.
Genau.
Hat er auch einen deutschen Titel eigentlich?
Nee, da heißt er nur Bill und Ted 3, glaube ich, im Deutschen.
Ich glaube, er hat sogar einen deutschen und der wieder so auf, ich, also,
hat er tatsächlich?
Lass mich,
okay.
Ich guck mal kurz nach, während du weiter.
Ja, mach das. Genau, Ed Solomon zum Beispiel, der hat auch noch die Drehbücher geschrieben zu Men in Black und hat auch noch bei den Filmen wie zum Beispiel die Unfassbaren 1 und 2 und auch den legendär schlechten Super Mario Brothers hat er dazu beigetragen. Das ist ja auch so ein richtiger Und na, ich weiß nicht. Ich habe den noch nie geschaut, aber ich wollte ihn immer mal schauen, weil der so unglaublich schlecht sein soll.
Aber der hat schon Kultstatus.
Ja, der hat schon so einen gewissen Kultstatus, genau. So unter den schlechten Filmen.
Also der Einschub, der deutsche Titel 20 mal spoileriger, Bill und Ted retten das Universum.
Ja, stimmt, das nimmt ja schon das Ende vorweg, das ist ja nicht so gut.
So, Face the Music heißt ja erstmal nur, dass sie sich mit ihrer Musik auseinandersetzen. Ja.
Aber dass sie das Universum retten, müssen wir doch sowieso schon.
Ja, eigentlich schon, ja. Weil die Zukunft ist ja schon geschrieben.
Eben, das sagt der Film ja die ganze Zeit. Naja, egal. Weiter.
Komme ich noch kurz zu der Musik. Dafür war David Newman zuständig. Und das Krasse finde ich, da ist auch wieder so eine Überschneidung von Filmen, die wir schon davor hatten. Weil der David Newman, der ist nämlich der Bruder vom Thomas Newman. Und der hat ja schon den Soundtrack beigesteuert zu dem Film Der Prinz von Pennsylvania. Mhm. Und war ja auch, hat hier öfter hier mit dem Regisseur hier, der American Beauty und so gemacht hat. Und 1917 jetzt zuletzt, wie heißt er nochmal, jetzt fällt er mir nicht mehr, Sam Mendes. Genau, richtig, den ich auch super finde, die Soundtracks zu American Beauty und 1917. Genau, und er hat auch noch die Musik beigesteuert zu Bill & Ted 2. Und für Anastasia, also diese Zeichentrick, dieser Zeichentrickfilm von 97, da hat er zum Beispiel auch eine Oscar-Nominierung bekommen.
Mhm. Gar nicht so unrecht. Ich muss, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, aber ich muss echt, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, wie fantastisch die Musik wirklich in diesem Film ist. Nur mal ganz kurz.
In Bill und Ted meinst du jetzt? Oder?
In Bill und Ted 1 schon. Ja. Vor allem in den Szenen, da kommen wir ja gleich zu. Aber wenn sie in der Zukunft sind und was da so im Hintergrund läuft, Gänsehaut. Aber komm später.
Das hat mich ein bisschen an U2 erinnert irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, irgendwie hatte ich da so eine Assoziation damit. Ich weiß nicht warum. Ja, kommen wir noch zu den letzten Punkten. Die Kamera, da war der Tim Sørstedt zuständig oder Sørstedt, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Der hat zum Beispiel schon Kamera gehalten in Filmen wie Teen Wolf, Little Miss Sunshine zum Beispiel, was ich auch ganz interessant fand, weil der fand ich sehr gut. Und auch zuletzt in Filmen wie zum Beispiel Lucky, das war dieser Film mit Harry Dean Stanton, wo da auch David Lynch selbst mitgespielt hat. Ja, den ich auch schon immer mal schauen wollte. Kommen wir jetzt zu den Hauptdarstellern. Da haben wir eigentlich recht wenige, weil auch viele Nebendarsteller vorkommen und die wollte ich jetzt nicht alle auflisten. Also eigentlich Hauptdarsteller sind natürlich Keanu Reeves, der spielt nämlich den Theodore Logan, also und seine Kurzform ist natürlich dann Ted. Und da haben wir den Alex Winter als zweite Person. Er spielt den Bill S. Preston. Und der, also Keanu Reeves, da haben wir ja eh schon viel drüber geredet, muss ich jetzt nicht mehr viel sagen. Aber
ich da eine Sache einwerfen, also so in der Legacy, da ihr euch ja mit seiner Filmografie beschäftigt, ist das hier halt der Meilenstein, weil dieser Film hat ihn zum Star gemacht.
Das stimmt.
Er hat ihn halt überall bekannt gemacht und vor allen Dingen könnt ihr mal drauf achten jetzt in den kommenden, also wenn er dann versucht, mehr so ins Action-Genre zu wechseln, wie er wirklich teilweise krampfhaft versucht, sich von diesem Image, das er durch Bill und Ted bekommen hat, loszueisen. Also sei es irgendwie so diese Kurzhaarfrisuren allein, die er sich in Point Break und in Speed dann anlegt, so um einfach diese Kiffermatte loszuwerden, mit der er halt berühmt war.
Um in John Wick wieder zu merken,
dass es doch auch in Point Break hat er ja lange später dann auch diese Zottelhaare wieder zurück. So, aber es ist halt schon so, dass er so halt wirklich massiv versucht hat, dieses Image loszuwerden, weil das halt so ein unglaublich großer Erfolg war, dass er auf diese Rolle festgeschrieben war. Und man das ja auch bei vielen anderen Stars hatten, die so einen Film hatten, der sie quasi definiert haben, von denen die dann nie wieder losgekommen sind. Und er hat da wirklich sehr, sehr hart gearbeitet. Auch schaut man, was er dann in den nahen Jahren danach so in Sachen Indie-Filmen machen wird. Das ist schon, dieser Film ist echt wichtig für Keanus Karriere. Das wollte ich noch.
Ja, dadurch, dass ich jetzt da ein bisschen jünger war, also zu der Zeit war ich ja noch, da bin ich noch nicht ins Kino gegangen. Da war ich ja noch süße 3 Jahre oder so.
Ich war 1.
Oh, noch süßer.
Danke. Das Größere. Oh.
Und da habe ich natürlich dann erst Keanu Reeves so richtig mit Speed kennengelernt. Also für mich war immer Keanu Reeves so einer mit kurzen Haaren und der dann halt so eher die Actionrollen hatte und so. Ja. Und deswegen ist der, so Bill & Ted habe ich erst später mitbekommen und dann habe ich dann eher so, okay, wie sah der denn damals aus? Also sein Image habe ich gar nicht so richtig, also habe ich eigentlich nur mit Speed so richtig kennengelernt. Da war der halt so der harte Action-Typ.
Ich habe den Film, glaube ich, in der Erstausstrahlung im Fernsehen gesehen und bei mir war es aber so ähnlich, weil so auf den Schirm als Schauspieler kam Keanu Reeves auch bei mir durch Speed. Und ich habe das voll lange nicht zusammengebracht, dass dieser Ted, den ich so cool fand aus diesem lustigen Film, der irgendwie gefühlt ständig Sonntagnachmittags lief, dass das der gleiche ist wie dieser Actionheld, der
die
da in den 90ern...
Die besten Sonntagnachmittage möchte ich damit mal kurz einreihen.
Genau.
Ja, wenn man bedenkt, es waren ja auch nur so 5 Jahre dazwischen, also zwischen Speed und Bill und Ted und was dann da eigentlich für einen Imagewechsel dann so durchgemacht hat, ist schon beachtlich eigentlich. Ja, aber kommen wir jetzt.
Wollte ich dich unterbrechen, Daniel.
Nein, alles gut.
Ja, aber komme ich jetzt nochmal zu Alex Winter kurz. Also, da gibt es jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil Alex Winter hat so das Problem gehabt, dass er wirklich so einfach mit Bill assoziiert wird. Also, es gibt kaum eine andere Rolle, mit der er bekannt wurde. Also, er hat davor auch nicht viel an Rollen gehabt. Also, davor hat er auch eher in New York geschauspielert, also am Broadway, also als Theaterschauspieler. Und ist dann später, hat auch so versucht, dann selber Filme zu drehen und ist dann, als er fertig war mit seinem Schauspielstudium an der New York University, ist er dann nach Los Angeles mit einem Freund gezogen. Und dann haben die da auch so eigene Filme gedreht, Musikvideos und so weiter. Und hatte dann so seine erste größere Nebenrolle in The Lost Boys von Joel Schumacher. Und richtig international bekannt wurde er dann erst durch die Rolle als Bill. Und den er dann auch natürlich im zweiten und dritten Teil jetzt verkörperte. Und ich muss sagen, also der Alex Winter, also in diesem dritten Teil, was ich so bisher gesehen habe an den Bildern, der hat sich ja kaum verändert. Das ist so erstaunlich, dass der immer noch so aussieht. Als ich so die ersten Bilder gesehen habe vom dritten Teil, dachte ich mir, ja okay, wow, den erkennt man ja sofort.
Aber der trägt wahrscheinlich keine Crop-Tops mehr, oder Henning?
Ich wollte es auch gerade fragen.
Weiß ich nicht, aber er hat ja danach noch einen ziemlich strangen Film gemacht, der mir jetzt neulich erst unter die Lupe gekommen ist. Irgendwie, ich glaube, der heißt Freaked, wo ja auch Keanu Reeves eine Mini-Rolle hat, als ich glaube, als Werwolf-Mann irgendwie. Mhm. Und da ist meine Frage auf jeden Fall, ob ihr den dann besprechen werdet. Also ab wie klein müssen Keanu Reeves Rollen sein, alle, damit sie bei Keanu Reloaded?
Alle.
Ja, sehr gut. Ich würde diesen Film eh gerne mal sehen. Ich wäre dann wieder dabei.
Ja. Ja, sehr gute Frage. Also eigentlich hatten wir ja zuerst gedacht, wir nehmen nur die, wo Hauptrollen tatsächlich von ihm besetzt werden. Dann haben wir gesagt, nee, komm, wir müssen schon die Nebenrollen mitnehmen. Und dann hat Becky aber zu uns gesagt, sie möchte unbedingt Always Be My Maybe mit uns besprechen. Und da hat er wirklich nur ein Cameo. Insofern sind wir jetzt bei alles.
Ja. Okay, weil das ist, glaube ich, auch nur ein Cameo. Und es ist so verkleidet, dass ihn keiner erkennt. Also du kennst es nur am Abspannen. Ja.
Interessant.
Ansonsten hat Alex Winter danach, glaube ich, sehr viel Regie einfach hinter der Kamera und so gemacht. Genau. Ne?
Hat also auch eine sehr lange Pause so gehabt und also hat er dann wirklich nur produziert oder so, aber also wirklich vor der Kamera war dann lange Zeit nicht. Erst dann wirklich so durch so spätere Filme und jetzt natürlich durch Bill & Ted 3, dass er dann wirklich wieder so populär zurückgekommen ist. Ja. Dann haben wir noch hier die Rolle des Rufus, die noch ein bisschen größer ist, weil auf die anderen Rollen wollte ich jetzt nicht nochmal eingehen, weil das ist dann hier Napoleon, Billy the Kid und so weiter oder halt die Eltern und die sind dann zu klein gewesen, um die dann nochmal kurz zu beleuchten. Also der Rufus, den hat der George Carlin verkörpert und der George Carlin, der wurde bekannt als Stand-Up-Comedian. Ich habe selbst zwar nichts von ihm gesehen, ich kannte den jetzt auch nicht wirklich, weiß nicht, ob ihr den irgendwie kanntet, den George Carlin.
Ich kannte ihn aus Bill und Ted und aus Dogma, glaube ich. Ne?
Dogma ja, genau. Dogma habe ich nämlich auch gesehen, da hat er auch mitgespielt. Ist mir aber jetzt nicht bewusst, wen er da gespielt hat. Der hat auch in mehreren anderen Kevin-Smith-Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel, wie heißt denn hier, Jay and Silent Bob, Schlagen zurück, oder Jersey Girl, oder auch in Komödien wie Scary Movie 3 hat er auch mitgespielt. Aber mir ist jetzt wirklich nicht bekannt, was er da verkörpert hat. Und ja, ansonsten war da jetzt auch nicht viel. Er hat dann zum Beispiel, habe ich noch gesehen, berühmt wurde er auch durch seine 7 Dirty Words. Das ist wohl irgendwie so ein so Sketche gewesen oder irgendwie so ein Programm von ihm, in dem dann irgendwie diese 7 Dirty Words, die man im Fernsehen nicht sagen darf, die er da irgendwie thematisiert hat. Aber ist mir nicht bekannt gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Nee.
Ja, aber das hat ihn auch bekannt gemacht. Genau, dann war es das zu den Darstellern. Jetzt komme ich noch mal kurz zur Trivia und dann kannst auch Daniel dann du übernehmen oder auch Henning. Ihr wisst dann sicherlich noch auch einiges dazu beizutragen. Also was ich noch mal interessant fand oder ganz, ganz witzig war, dass Alex Winter eigentlich ursprünglich für die Rolle des Ted vorgesprochen hat und komischerweise Keanu Reeves für die Rolle des Bill. Und dann,
aber in der englischsprachigen Wikipedia steht, dass das nur ein Mythos ist. Deswegen
ach, das ist echt ein Mythos.
Nee, das sorry, aber das ist ja schon der Kracher.
Es gibt so ein schönes Interview mit Keanu Reeves bei MTV, wo der Moderator ihn dann Bill nennt und Keanu so, dude, I'm Ted, you lost all your credibility.
Ja, das habe ich letztens auch gesehen. Ja, das habe ich gesehen.
Dem ist das mega peinlich, dem Interviewer. Und dann holt Keanu in seiner typischen, freundlichen Art ihn wieder runter und sagte so, ist es nicht so schlimm, denn ich habe damals echt für Bill vorgesprochen.
Ja,
also.
Ja, cool.
Ja, und ich meine, wie witzig ist das denn? Wir haben hier eine Buddy-Comedy, die eine der wenigen Buddy-Comedies, die nicht zwei unterschiedliche Charaktere hat, sondern zweimal eigentlich die gleichen Charaktere. Ja. Also wenn du mir jetzt sagst, der hat für den anderen vorgesprochen, dann hat er vielleicht einen anderen Text, aber einen anderen Charakter hat er auf jeden Fall nicht.
Nee, so sehr unterscheiden die sich ja wirklich nicht. Außer, dass der eine halt eine scharfe Stiefmutter hat und der andere halt nicht.
Ja, genau. Aber ich bin gespannt, wenn wir bei Teil 2 sind. Aber gut, dann können wir da ja nochmal drüber sprechen. Mm. Aber das stimmt. Aber ich meine nur, es ist wirklich sehr lustig, weil erzähl mir mal, wo da der Unterschied ist.
Also ich habe keinen festgestellt so richtig.
Der einzige Unterschied ist, dass also auch in der Selbstwahrnehmung, dass Ted ja der Ladies' Man ist und Bill eher nicht.
Ja, das stimmt schon, ja. Na, vielleicht deswegen haben sie ihn dann so, haben sie das dann die umgesetzt.
Und Ted kann magisch aus Rüstungen rausgelangen.
Ja, stimmt.
Das ist das Beste, ja, das ist meine Lieblingszeit.
Ja, das war echt super. Aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Es gab eh so viele Szenen zum Lachen. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch ein paar
Dinge.
Du meinst
also extrem cremige Szenen?
Ja, extrem cremig, ja.
Ich fand sie sogar kolossal triumphal, sag ich ganz ehrlich.
Oh shit, ja. Genau, was ich auch noch interessant fand, die wollten ja auch erstmal ein Auto nehmen als Zeitmaschine, also so ein Chevrolet Van. Und dadurch, dass so ein paar Jahre davor ja Zurück in die Zukunft einen großen Erfolg hatte und auch so die Jahre danach mit dem zweiten und dritten Teil, der dritte kam glaube ich 90, ne, das war dann doch davor, aber da wollten die halt auch so ein Auto nehmen und dann haben sie sich gedacht, naja, nee, das kann man jetzt auch nicht bringen, so, das würde sich zu sehr ähneln und da haben die dann halt die Telefonzelle genommen, obwohl das ja auch schon durch Doctor Who so, war das ja auch schon bekannt mit der Telefonzelle, aber das war ja dann nicht so ähnlich, also dieser Aufbau des Films ist ja nicht so ähnlich wie Doctor Who, also nee, kommt ja zurück in die Zukunft eher so.
Doctor Who auch nicht, wobei ich das sehr zweifelhaft finde, ob das tatsächlich der Fall ist.
Was ich am geilsten finde,
die schon so lange läuft.
Ja, was ich am geilsten finde an der Idee, dass die eine Telefonzelle genommen haben, dass die ja nicht nur als Zeitmaschine funktioniert, sondern auch als actual Telefonzelle.
Ja, wirklich. Man kann ja wirklich wählen. Das
ja,
auch
der, die rufen auch, der ruft ja auch bei ihm zu Hause an einmal.
Ja, auch im Mittelalter. Und dann ist keine, kein Anschluss unter der Nummer.
Geil.
Ja.
Genau, und ich glaube, der Van sollte dann auch natürlich ursprünglich genommen werden, um diesem Band, diesem Band-Element weiter zuzuspielen, ne?
Also
der
Roadie-mäßig.
Bus.
Ja. Genau, und zum Schluss kommt ja noch so ein Gitarrensolo von Rufus und das hat natürlich der Schauspieler nicht selber gespielt, also so gut war er dann auch nicht. Das war nämlich wirklich,
was man vielleicht am Schnitt gemerkt hat.
Ja, das war dann nämlich ein wirklich professioneller Gitarrist, nämlich der Stevie Sellers und der hat nämlich schon mit anderen Musikern zusammengearbeitet, wie Rod Stewart und so weiter, also oder auch hier mit Justin Timberlake habe ich gelesen. Der hat schon einiges an Talent gehabt und das hat man ja auch gesehen in der Szene. Genau, was ja auch noch so ein Ding ist mit der deutschen Übersetzung, das ist ja auch so ein Kuriosum, weil das Ding ist ja, dass vieles auch nicht übersetzt werden konnte, was ja aufgefallen ist auch mit der Eisernen Jungfrau, als sie die ansprechen so, das heißt ja dann Iron Maiden und die dann gleich so, oh Iron Maiden, ja geil, ne, und denken dann natürlich nur an die Band und nehmen das auch irgendwie dann gar nicht so ernst, dass die da jetzt eigentlich im Mittelalter gerade in der ernsten Lage sind. Oder halt zum Beispiel an Sokrates, da kommen sie ja dann auch, da fällt ja dann der Satz All we are dust in the wind und dann denken sie nur an diesen Song von Kansas, so, also was auch irgendwie so ein, kenne ich selber jetzt nicht unbedingt den Song. Kennt ihr den, Dust in the Wind?
Nee.
Ja.
Okay. Gut, sehr schön. Dann.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier anfangen soll zu singen, ob
ja, komm,
ich dann nicht eure Hörer quäle.
Wenn du die Ukulele nochmal
GZ, ne, GEMA oder wem auch immer bekommt, so von daher, nein, danke.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall auch so ein Auszug davon, das kann man halt auch schlecht ins Deutsche übersetzen, so, das ist auch immer so ein Ding gewesen. Ich weiß gar nicht jetzt genau, weil ich jetzt auch in Englisch geschaut habe, was sie dann im Deutschen gesagt haben, da hatte ich jetzt nicht den direkten Vergleich gehabt.
Da weiß ich es auch gerade nicht. Ich habe ja nur auf Deutsch geguckt, weil ja, die deutsche Synchro hat natürlich so Schwächen, was einzelne englische Speziellpointen angeht. Aber dennoch muss man ja sagen, ist das ja auch ein Film, der auch gerade hierzulande aufgrund der einer wahnsinnig freien und wahnsinnig kreativen Übersetzung bei ganz anderen Elementen total aufgeblüht ist. Ne? Das sind dann ja diese Elemente, wie das sie im Englischen halt immer Dude sagen.
Ja, und da sagen sie Maschi. Ja.
Genau, ne? Das haben die Turtles aber auch gemacht. Dude war ja eigentlich auch sogar wirklich relativ verbreitet. Und ich habe noch nie jemanden außerhalb dieses Films das Wort Hoshi sagen hören.
Na, ich schon.
Ja? Du kennst das?
Ja, ein Grundschulfreund von mir, der hat tatsächlich Hoshi gesagt. So. Und ich kannte das damals.
Weil er Bill & Ted-Fan war bestimmt.
Ja, damals kannte ich nicht Bill & Ted und ich habe mich auch immer gefragt, so, was heißt denn Hoshi?
Ja, kurze Anekdote zu meiner Historie mit diesem Film. Ich kannte den ja, also ich wusste, dass er existiert, aber ich habe den erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Aber meine beste Freundin, die ich in der 7. Klasse kennengelernt habe, die fand den damals schon richtig, richtig geil. Und sie meinte dann, ob wir das nicht in unserer Freundschaft etablieren können, dass wir uns gegenseitig Hoshi nennen. Und ich habe es aber nicht verstanden, weil ich den Film nicht kannte.
Ja. Ey, das klingt nach einer ziemlich coolen Freundin.
Ja.
Die wichtigste Frage ist ja, was ist besser? Bunt ist das Dasein und granatenstark oder be excellent to each other?
Ja, be excellent. Genau, also ich muss schon sagen, das Englische finde ich schon.
Ich finde, beides hat sein. Ja. Also Be Excellent ist halt einfach wirklich das macht diesen Film auch so sympathisch, dass dieses positive, dass er halt überhaupt nicht böse ist, so, sondern dass halt einfach alles irgendwie immer nett ist. Und dieses Be Excellent to each other ist halt ein echt schönes Motto.
Ja.
Aber bunt ist das.
Ja, das kommt halt schlecht rüber. Also ich wüsste jetzt nicht so richtig, was ich damit tun, anfangen soll. Bunt ist das Dasein.
Echt?
Da finde ich eher besser, wenn die sagen, einfach seid nett zueinander und ja, sowas halt.
Also Entschuldigung, aber da muss ich ja als Verteidiger der deutschen Synchronfassung kurz widersprechen. Also ich finde beides auch fantastisch, so wie Daniel. Ich finde Be Excellent to each other ist aber so, würde ich mal sagen, das ist so ein bisschen alltagsmoralisch, ja? So das, was du tagtäglich leben kannst. Seid immer nett und toll zueinander. Aber das Deutsche ist ja eine Aussage über das gesamte Leben. Das ist ja also das trifft ja so sehr auch diese lebensbejahende Einstellung der beiden, dass nicht nur das Leben an sich immer gut und verteidigungswert ist, sondern auch bunt in seiner gesamten Vielfalt. Das ist doch genau das, was wir heutzutage aktueller könnte der Film doch gar nicht sein. Was steht denn gerade wieder im gesamten Zeitgeist auf dem Spiel? Unsere bunte Vielfaltsgesellschaft. Und Bill und Ted haben damals schon gesagt, bunt ist das Dasein. Und
ja, vielleicht hat es auch deswegen den dritten Teil jetzt gebraucht. So, ich habe den ja noch nicht geschaut. Ich weiß ja nicht, wie da jetzt die Botschaft ist, aber ich denke mal, die ist ja ähnlich positiv und deswegen haben sich gedacht, naja, die Welt ist jetzt gerade so am Abgrund, wir brauchen einen neuen Bill & Ted Teil. Also, ne?
Aber ich will damit nur sagen, die deutsche Fassung finde ich jetzt nicht trivialer. Also ich finde nicht, dass die dahinterher hängt.
Ja, wenn du es jetzt schon so sagst, das macht schon durchaus Sinn. Nur ich finde irgendwie bunt ist das Dasein. Das ist irgendwie, wenn ich jetzt jünger wäre, wüsste ich nicht sofort, was damit jetzt gemeint ist. Da würde ich irgendwie an Farben nur denken, aber jetzt nicht daran, dass so diese Vielfältigkeit damit gemeint ist, so die Diversität.
Und ich möchte auch nochmal sagen, dass dieses, also du hast das jetzt so als Alltagsmoral, ich finde, be excellent to each other ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Motto. Also das wird ja auch.
Ich habe jetzt ein bisschen überspitzt, um beides ein bisschen
hoch zu. Wir sind aber nicht beim Cinematic Smash Team Tournament, ne, Henning?
Chaos Communications Congress ist das doch auch immer das Motto quasi, so die Etikette, be excellent to each other ist einfach, es ist halt nicht so, seid nett zueinander, sondern seid das Beste, was ihr sein könnt zueinander. Das finde ich halt wirklich ein schönes Motto und das trägt viel dazu bei, dass der Film mir so am Herzen liegt, dass er eben so grundauf positiv ist und was halt auch in den 80er-Filmen, wenn man viele Filme aus den 80ern guckt, die haben oft auch so dieses Reagan-artige, bösartige oft irgendwie in sich, irgendwie Egoismus ist geil und so. Und da auf dieser Welle reitet halt Bill und Ted überhaupt nicht, sondern stellt sich dem voll entgegen und hat halt einfach dieses, wir sind immer nett zueinander. Das finde ich sehr, 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 sehr schön.
Das finde ich auch. Ich bin neulich mal so drauf gekommen, dass ich mich mal selber so überlegt habe, was sind eigentlich so die Stoffe, die mich immer wieder packen oder wo ich immer wieder sozusagen draufkomme? Was sind da so Muster, die ich da erkenne? Und ich habe ein paar Parallelen so festgestellt. Ich bin ja einer der größten One-Piece-Fans bei Twitter. Und da habe ich nämlich auch immer einen Protagonisten, der egal in welcher Situation irgendwie so dümmlich, naiv und hauptpositiv eingestellt ist. Und das finde ich bei Bill und Ted zum Beispiel genauso wieder. Und ich merke, dass das etwas ist, was mich total anzieht. So Charaktere, die vielleicht auf dem ersten, die auch vielleicht in ihrer eigenen Welt halt nicht besonders gut positioniert sind, weil sie eher als dümmlich gelten oder sonst was. Wir haben ja hier diesen Rahmen mit dieser Geschichtsstunde, die sind ja kurz davor durchzurasseln, von der Schule zu fliegen, aber im Kern irgendwie so eine Grundmoral, eine Grundphilosophie in sich tragen, die irgendwie dazu beiträgt, dass sie, und das ist natürlich hier auch sehr überspitzt, dass sie natürlich die ganze Welt retten, aber doch, dass sie halt die Helden werden, die auch irgendwie, denen kann ja keiner böse sein. Ich finde es ja auch super, Bill und Ted hat ja auch keinen Bösewicht. Der einzige Bösewicht ist der Vater mit der Militärakademie. Und der macht sich wahrscheinlich auch ein bisschen Sorgen um seinen Sohn. Ich kann es ja auch verstehen. Aber die sind ja so likable, da kommt ja keiner drum rum. Und ich merke immer wieder, dass das für mich auch irgendwie auch ein sehr großer Wohltu-Film und ein sehr lebensbejahender Empower-Film irgendwie dann auch
ist. Ja, und der Film macht, also was der Film wirklich gut macht, finde ich, ist, dass es wäre so leicht, sich auch über die lustig zu machen, ne? Aber das macht er halt überhaupt nicht. Also da gibt's nicht irgend so den coolen Quarterback an der Schule, der sich irgendwie ein bisschen lustig macht über die beiden. Das wird einfach komplett ausgeblendet und das finde ich auch so schön.
Genau, die sind halt in ihrer Welt so ein bisschen.
Genau, also, ja.
Ja. Hat mich auch ein bisschen an Dings erinnert hier, der zuletzt kam, letztes Jahr, mit den beiden.
Booksmart meinst
du? Ja, Booksmart, genau. Nur, dass es da halt Typen sind, so, aber die auch so empowernd sind, also die ganze Zeit, so, ne, und nicht so sich irgendwie runtermachen oder so. Ja, das ist auch so sehr erfrischend gewesen. Ach so, ja, was auch noch war, also es gab ja dann noch die beiden Fortsetzungen, genau. Also es erschien ja dann 2 Jahre später dann noch Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft, den wir natürlich dann auch noch besprechen werden. Dauert ja auch nicht dann so lange. Und es gab sogar noch so eine Cartoon-Serie. Habt ihr die mal geschaut, die Cartoon-Serie?
Nee, die kenne ich nicht.
Ich glaube ja, ich glaube, die lief irgendwann mal im Free TV. Ich weiß auf jeden Fall, dass es die gibt. Und ich habe hier zu Hause auch das Gameboy-Spiel von Bill und
Ted. Ah ja, genau, dann nehme ich die Zeit. Versoftung gab es auch davon, habe ich auch gelesen.
Und das ist auch gar nicht mal so gut.
Ja, auch sogar für den Atari, für den Atari Lynx, ne, der ja richtig erfolgreich war. Dafür gab es ja auch eine Versoftung. Da dachte ich mir, ja, wow, wie kommt man denn da drauf?
Für eine Versoftung.
Ja, eine Versoftung.
So nennt man das.
Ja, wow. Nicht eine Verfilmung, sondern
eine Versoftung. Ich zum ersten Mal.
Was, ist es nicht einfach eine Adaption als Computerspiel?
Ja, aber es ist ja auch eine Versoftung des Stoffs, sage ich mal. Das ist ja
also ist
Adaption.
Der Stoff da weich?
Meinte ich ja.
Ist die Story weicher gespielt?
Aber ne? Versoftung, den Begriff, den gibt es, glaube ich.
Ich google das.
Versoftwarung.
Also, wenn es ihn nicht gibt, dann sollten wir ihn jetzt prägen. Auf
ja, ansonsten bringe ich den jetzt einfach damit. So, ihr ganzen Spielemagazine, benutzt ihn dann bitte.
Also, die Welt hat mal getitelt, Ghostbusters Spiel ist eine lieblose Versoftung.
Ja, genau. Ja, also, da seht ihr das.
Ja.
Und was war es? Die Welt war es, ne?
Welt, ja.
Ja, wenn es die Welt schreibt, ne, dann muss es ja auch stimmen.
Bill und Ted retten die Welt,
das
ja. Und
Referenzmedium
ist das ja auch
in Sachen Computerspiele.
Komm, wenn es der Axel Springer Verlag, wenn da irgendein Magazin oder eine Zeitung das schreibt, dann muss es ja stimmen. Dann kommen wir hier noch, ja, es gab noch eine Realserie, die kam irgendwie 92 raus, aber da gab es wohl nur 7 Folgen davon, also die war wohl auch nicht so erfolgreich.
Sah super trashy aus, die hatten andere Darsteller, die hatten ein ganz schlechtes Set-Design, hatte glaube ich alles nicht so viel damit zu
tun. Also die Cartoon-Serie hatte sogar die Synchronstimmen von Keanu Reeves und Alex Winter, also das war schon mal ganz gut. Und ansonsten...
Die auch oder nur Film?
Oh, ich habe gerade dran gedacht.
Nee, Serie, nein, bitte nicht, bitte nicht.
Daniel, ne? Was machen wir eigentlich das nächste halbe Jahr? Ich glaube Episodenbesprechung der Serie.
Genau, der dritte Teil, der kam ja jetzt raus, also Ende August 2020, also Bill & Ted Face the Music. Und der kam nur in ausgewählte Kinos jetzt durch Covid-19 natürlich und direkt dann als Video on Demand danach, nach dem Kino-Release.
Okay, cool. Daniel, du hast noch weitere Trivia für uns.
Nee, ich wollte nur nochmal die Geschichte von Ed Solomon und Chris Matheson erzählen. Die beiden Drehbuchautoren, und auf deren ganzen Mist ist das nämlich gewachsen, und die leben halt Bill und Ted oder haben es gelebt. Und zwar sind die zusammen zur Uni gegangen, zur UCLA, und haben sich dort angefreundet. Und dann haben sie zusammen so einen Improv-Theater-Workshop gemacht. Dieses Improv-Theater ist ja in Amerika total groß, was ja auch so, so quasi die Basis ist für die komplette Stand-up-Comedy dort, dass man halt so irgendwie durch die Feuerschmiede des Improv-Theaters gegangen sein muss, bevor man da irgendwie sich auf eine Bühne stellen kann und Comedy machen. Und eben in diesem Improv-Theater sind Bill und Ted entstanden und sie hatten dann eben so ein Sketch, wie Bill und Ted für Geschichte pauken. Und am Ende gab es dann auch so eine Aufführung in diesem Workshop, wo sie das dann vorführten. Und sie hatten da so viel Spaß, dass sie dann anschließend noch in so ein Café gegangen sind und 3 Stunden lang in Character abgehangen haben. Und die Wege trennten sich dann anschließend und sie gingen irgendwie, ich glaube, einer von beiden studierte weiter, der andere fing irgendeinen Job an und um den Kontakt nicht zu verlieren, es waren die 80er, schrieben sie sich dann immer Briefe als Bill und Ted und daraus entstand dann wiederum ein Sketch, den sie dann irgendwie als Stand-up vorführten, Bill und Ted's Time When, also da war es noch der kleine Bus, mit dem sie durch die Zeit reisen und quasi die Geschichtsfiguren aufsammeln. Und wiederum aus diesem Sketch haben sie dann letztendlich das Drehbuch entwickelt, was sie in nur 7 Tagen runterschrieben, und zwar auf Notizblöcken in verschiedenen Cafés. Und dann, ja, der Rest ist Geschichte.
Sehr cool.
Gentlemen, we're history.
Ja, vielen Dank noch für diese
Ergänzung.
Habt ihr sonst noch irgendwas dazu zu sagen oder also beizutragen?
Zum Filmfakten,
genau, oder zu den Filmfakten. Sonst würden wir dann.
Ich habe sonst nichts mehr über den Film zu sagen. Ich finde, wir können jetzt Schluss machen.
Nö, ich finde, das ist so okay, ein ganz guter Film.
Ist alles gesagt worden.
Dann ist die Folge zu Ende. Macht's gut. Tschüss.
Ich finde das nicht so einen erdbeerigen Vorschlag von dir. Ich überweise dir ein bisschen Pudding und dann können wir da ja nochmal drüber quatschen.
Oh ja, Pudding wäre jetzt gut, ja.
Also ich habe noch einen cremigen Vorschlag. Und zwar, ich habe den Film vorhin mit Oliver geguckt, der ja bei unserer vorherigen Folge mit dabei war. Und sein erster Ausspruch war, Mensch, die Typografie des Filmtitels, das sieht ja aus wie von so einem Point-and-Click-Adventure. Und da dachte ich so, ist das gewollt? Soll das so aussehen wie so ein LucasArts Point-and-Click-Adventure. Und da habe ich so überlegt, könnte man das irgendwie so als Metapher sehen? Also ist Bill und Ted's Excellent Adventure ein Adventure-Game als Film? Wie ist euer Take dazu?
Also
das ist ein Bildungsroman. Deshalb bin ich da aber ganz woanders. Ich als angehender Lehrer sehe das aus einer ganz anderen Perspektive.
Also es könnte am ehesten Day of the Tentacle natürlich sein, weil es Zeitreise natürlich auch beinhaltet.
Ach so, okay.
Vielleicht hat sich auch Day of the Tentacle von Bill und Ted inspirieren lassen, weil es ja auch, also da ist es eine Toilette in Day of the Tentacle, in dem man da Zeitreisen tut. Aber es ist ja auch so.
Es fehlen halt so ein bisschen die Obstacles. So, sie haben ja nicht wirklich große Probleme. Also außer jetzt mal in dieser Mittelalter-Episode. Sonst fliegen sie halt eigentlich immer nur hin, schnappen sich die Figur und kommen wieder zurück. Und dann müssen sie am Ende nochmal alle irgendwie aus dem Gefängnis holen, weil sie da in der Mall Blödsinn gemacht haben. Aber es ist ja nicht so viel Rätsellösen wie bei einem Point-and-Click-Adventure. Ich würde es eher auf die allgemeine Ästhetik der 80er zurückschieben.
Ja. Ästhetik und Humor vielleicht, dass du einfach in den 90ern einen gewissen ähnlichen, naja gut, 89 Bill und Ted, 93 kam Day of the Tentacle zum Beispiel. Wann kam der erste Monkey Island? Glaube ich auch in den 90ern,
90
oder?
Kam das direkt, 90.
Ich meine nur, also vielleicht gab es da eher so eine Zeitgeist-Humor-Überschneidung, die, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ich kann nur spekulieren. Ich weiß nicht, wie die Versoftung da war.
Ja, ich finde es auch nicht so hundertprozentig überzeugend tatsächlich. Man kann vielleicht sagen, sie haben eine Aufgabe zu erfüllen. Sie müssen ja ihr Geschichtsreferat da erfolgreich ablegen.
Wie in jedem Film.
Ich war noch nicht fertig, Henning. Und sie bekommen ein Werkzeug, um diese Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Telefonzellen-Zeitmaschine. Und sie müssen mit dieser Zeitmaschine verschiedene Artefakte sammeln. In diesem Fall natürlich Personen der realen Geschichte, um die Aufgabe zu erfüllen. Und naja, vielleicht der Fakt, dass dadurch auch mehrere Videospiele gemacht wurden, kann man vielleicht noch als Argument zählen, aber insgesamt bin ich auch nicht richtig überzeugt. Aber wir haben ja schon gesagt, es ist ein Zeitreisefilm. Findet ihr, es ist ein guter Zeitreisefilm? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum
aber
nicht?
Aber hallo,
Warum?
Ich finde, also ohne Scheiß, ich finde, dass er Zeit, also wir haben natürlich verschiedene Zeitreiseparadoxa, das ist ja immer, also das bringt ja manche Menschen um Verstand, dieses, dass sie sich selbst begegnen und dadurch erst die Zeitreise in Gang bringen quasi. Mhm. Aber insgesamt ist einfach diese Zeitreise, wie sie erzählt ist, wesentlich konsistenter als in vielen quote-unquote ernstzunehmenden Filmen, weil allein, also da steckt ja voll viel Konzept dahinter. Ich finde voll gut diese Idee, dass die reale Zeit oder also ihre Zeit immer weiterläuft und dass sie entsprechend nicht beliebig viel Zeit haben, sondern dass sie irgendwann wieder in ihrer Zeit ankommen müssen und dass, also man merkt, dass die sich einfach viele Gedanken gemacht haben. Von daher, ich bin absoluter Fan von der Art und Weise, wie hier Zeitreise konzipiert wird und finde, da hat er viele Vorteile gegenüber anderen Filmen, die sich weit weniger Gedanken machen.
Ein Element, das in Zeitreisefilmen ganz oft falsch gemacht wird, ist, dass was braucht es als erstes Moment, um die Zeit zu verändern. Und das machen ganz viele falsch und das macht Bill und Ted richtig, ab da, wo sie sagen, lass uns doch einfach daran denken, den Schlüssel dahin zu legen. Mhm. Und dann liegt er da. Ja. Und es gibt ganz viele Filme, wo weiß ich nicht, wie viel Plot genau darauf gelegt wird. Also, dass du nicht, das ist zum Beispiel etwas, was recht clever ist. Es gibt natürlich ganz viele Sachen, die nicht so clever sind, muss man auch fairerweise dazu sagen, dass die alle wieder in ihre Vergangenheit zurück müssen, die historischen dass die wieder in ihre Vergangenheit zurück müssen und was die Wasserrutschenstrategie von Napoleon mit der Geschichte noch gemacht hat, werden wir ja nie erfahren. Aber was ich dennoch mag, ist, dass es da so einen Funken Self-Awareness auch noch gibt. Mhm. Dass dir auch, ist auch klar, dass Zeitreisenregeln irgendwie immer Bullshit sind. Aber dennoch finde ich, und ich glaube, das ist auch das, was du meinst, Daniel, es wird das trotzdem. Erstens ist es manchmal cleverer als mit anderen Filmen und trotzdem ist es immer noch sehr rund und konsequent erzählt. Mhm. Also ich mag das zum Beispiel, ich liebe die Circle K-Szene. Ich mag das, dass ganz am Anfang einmal Bill und Ted aus der Zukunft kommen und etwas vorausdeuten und dass wir das am Ende nochmal gespiegelt bekommen aus der Perspektive von Bill und Ted aus der Zukunft. Das sind so kleine Elemente, die ich einfach total mag. Und dass man eine Zeitreisemaschine mit Kaugummi reparieren kann, finde ich, habe ich in einem anderen Film auch noch nicht so gesehen. Einfach legendär.
Ja, ich finde, das ist auch ein erstklassiger Zeitreisefilm. Und ich frage mich, warum wir den in unseren Top Ten eigentlich nicht drin hatten.
Ja, weil wir den wohl damals noch nicht geschaut haben.
Ich weiß. Ja, also wirklich, wirklich eine Schmach. Hm. Ich finde, der Zeitreisemechanismus wird nicht nur genutzt, um die Geschichte irgendwie in Gang zu bringen, sondern es wird halt auch gezielt so damit gespielt. Und das ist das, was ihr auch schon gesagt habt. So, die machen halt was, wo man sich in anderen Zeitreisefilmen so denkt, aber macht ihr das nicht einfach? Ihr habt die Möglichkeiten so. Und sie nutzen diese Möglichkeiten proaktiv und kreativ und vor allem auch logisch, finde ich. Also gerade diese Schlüsselszene ist da richtig super. Und mit diesen üblichen Zeitreise-Paradoxa, finde ich, wird halt auch gespielt, aber ohne, dass es so wie so ein logisches Loch erscheint. Also die ganze Prämisse, dass sie halt die Gesellschaft mit ihren Songs nie grundlegend hätten verändern können, wenn sie nicht die Möglichkeit zum Zeitreisen bekommen hätten, um den Geschichtstest zu bestehen, die sie nur bekommen haben, weil sie die Gesellschaft bereits verändert haben werden.
Ja,
also das ist
ja, das dachte ich ja auch wieder während des Schauens. Irgendwann ja, aber, muss ja der Anfang
aber
gewesen
sein. Ich finde, der Film.
Nein, muss er nicht. Nein, nein.
Ich finde, der Film zeigt das zwar, aber der wie soll ich sagen, der regt dich nicht so sehr dazu an, darüber nachzudenken, weil es letztlich total egal
ja,
ist.
Ja, nee, da geht es ja auch eher um was anderes, also nicht jetzt um die Zeitreise vordergründig.
Und ich finde, der Film hat sehr viel Charme und ich finde, der fängt das auf. Also wenn ich finde, da wird in Zurück in die Zukunft, auch wenn es auch eine Komödie ist, viel mehr Fokus irgendwie drauf gelegt, weil es diese Drama-Spots zum Beispiel viel wichtiger sind. Ne? Also da sind ja die Takes der Zeitreise für die Person viel krasser so, ne? Die Familie könnte sich trennen, jetzt mal als Gegenbeispiel. Ja. Und deshalb achten wir da vielleicht auch mehr drauf. Auch weil das, weil es auch einfach ernster ist. Aber was ich mir auch nochmal überlegt habe, ist, es ist ja eigentlich, jetzt komme ich nämlich als angehender Lehrer, der mit einem Quereinstieg ist. Ich habe gestern gelernt in einem Seminar, dass es ja immer sehr wichtig ist, dass wir unseren Lehrstoff darauf runterbrechen, auf die Alltagswelt der Schüler. Und da ist ja der Anfang nämlich das Referat, was sie halten müssen, ist ja tatsächlich, was würde historische Person XY heute über unsere Welt denken? Das heißt, das ist tatsächlich wirklich etwas, das ist eine Aufgabenstellung, die genauso in der Schule kommen könnte. Und das finde ich eigentlich gesagt auch wirklich super gelöst. Also ich habe nämlich jetzt beim neuen Gucken, habe ich mich mal gefragt, wie sieht dieses Referat eigentlich aus der Perspektive der Lehrer aus? Was denken die denn eigentlich? Denken die jetzt, dass die einen Haufen Schauspieler besorgt haben, ja, die in die Kostüme historischer Person gesteckt haben und dann erzählen die aber irgendwie nicht mal so viel von sich, sondern was sie mit Bill und Ted heute den ganzen Tag gemacht haben? Und dann würde ich als Lehrer wahrscheinlich denken, das ist saukreativ, weil der ja tatsächlich die Gedankenwelt dieses Charakters, dieser Person, dieser historischen Person mit unserer Welt von heute verbunden hat. Und damit habe ich historisches Wissen mit unserer Alltagswelt verbunden. Also das finde ich tatsächlich auch noch ganz clever. Und ich habe mir noch was zur Zeitreise überlegt. Eigentlich ist es auch
super geil. Darf ich kurz noch zu diesem Referatsding? Ich habe tatsächlich mal im Geschichtsunterricht sowas Ähnliches machen müssen. Wir sollten eine Nachrichtensendung über die Französische Revolution machen. Und
so als würde es jetzt passieren, oder wie?
So einfach nur, als wären wir ein Fernsehsender, der die Französische Revolution quasi jetzt in den Nachrichten bringt. Das Beste war, dass bei uns halt die Bastille tatsächlich gestürmt wurde, einfach weil wir so viel Spaß hatten, eine Lego-Burg mit einem riesigen Böller in die Luft zu sprengen. Also das ist natürlich dann in unserer Videoaufnahme am Ende landete, aber ich glaube, wir haben auch wegen unserer Kreativität eine gute Note gekriegt.
Aber gerade was du gesagt hast, Henning, diese Verbindung von historischen Ereignissen und Alltagswelt, das finde ich halt auch so geil in dieser ganzen Mall-Szene, ne? Wo du dir denkst, so Genghis Khan, der hat da gerade übelste Kriege am Ausfechten und so, und dann kommt er halt in unsere Welt in einem Mall und ist total fasziniert von diesem Baseballschläger, was dem auch irgendwie so eine Menschlichkeit und so eine Nahbarkeit verleiht.
Ja, ne? Wobei ich auch gedacht habe, wenn man den jetzt weiter eskalieren würde, wüsste ich nicht, ob St. Dimas wirklich noch stehen würde. Also ich habe das Gefühl, ich war auch froh, dass die Polizei da war, ich sag's ganz ehrlich.
Warum wird denn eigentlich Beethoven verhaftet? Alle anderen machen ja Scheiße, aber Beethoven ist eigentlich nur Klavier.
Das dachte ich auch, ja.
Vielleicht zu obsessiv spielt er Klavier, das ist dann auch nicht mehr so.
Oder weil sie das Muster dieser verrückt verkleideten Gruppe dann erkannt haben und gedacht, du gehörst doch auch dazu. Ja.
Aber was ich auch mag, um nochmal auf die Zeitreise zurückzukommen, und das ist, glaube ich, das, Daniel, was du gemeint hast, dass es irgendwie alles konsistent erscheint, dass die sozusagen die Frage, was hat jetzt Konsequenzen von dem Handeln von Bill und Ted, so finde ich sehr subtil abhandeln, indem einfach sozusagen behauptet wird, dass es gar keine Konsequenzen hat, weil es ist ja eh alles schon passiert. Ja. Und ich finde, das macht das auch so konsistent und so schön rund.
Ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie du so Zeitreisen konzipieren kannst. Im Grunde gibt es so 3 plus den Doctor Who-Ansatz. Das ist einfach dieses, was sie hier machen. Die Geschichte ist schon geschrieben, deswegen können wir sie eh nicht ändern. Dann gibt es wir können die Geschichte jederzeit anders machen und dann kommen wir halt in eine Zukunft, die sieht anders aus. Dann gibt es diesen
Paralleluniversens-Geschichte.
Genau. Ne? Wenn wir die Geschichte ändern, macht sich eine andere Zeitlinie auf und unsere Zeitlinie existiert irgendwo weiter. Und dann gibt es diesen Doctor Who-Ansatz. Man kann alles ändern, außer bestimmte Fixpunkte und die lassen sich nicht ändern. Oder auch, wir müssen eine Erklärung finden, warum Doctor Who Hitler nicht töten kann.
Okay. Und es hat ja auch so ein bisschen dieses Watchmen-Element, ne? Also bei der Sokrates-Szene dachte ich so, dass impliziert wird, dass Sokrates auf seine Ideen auch gekommen ist, weil Ted gesagt hat, hier dies und das.
Ja. Wobei, da muss ich auch hier als, ich habe auch einen Philosophie-Podcast und da muss ich sagen, was der da schwafelt, hat überhaupt nichts mit Sokrates zu tun.
Okay.
Die sokratische Wende bestand darin, dass Sokrates kein Interesse mehr hatte irgendwie an Naturphilosophie oder Metaphysik oder so, sondern sich auf die Ethik und wie Menschen miteinander interagieren konzentriert hat. Das war sein großes Ding und dieses, wir sind nur Staub im Wind, das hat ja eher sowas existiert. Existenzialistisches, also.
Ja, krass, aber dann hätte man das ja auch total reinbringen können, ne? Wenn Ted da eher was in Richtung Be Excellent to Each Other gesagt hätte. Das wäre ja genau das.
Ich glaube, da ist der Film dann doch wieder nicht so tief, ohne jetzt Hennings Wut auf mich ziehen zu wollen.
Vielleicht wollten sie einfach nur den Songtitel da drin haben, das
ja. The Wind.
Und
naja, also kommen wir mal zurück zur Tiefe. Denn was ich mag an dieser Zeitreise nochmal, um noch einmal kurz darauf anzugreifen, wir haben ja davon gesprochen, dass das einfach so wahnsinnig optimistische, positive Charaktere sind. Mhm. Und das zieht sich ja durch. Es gibt ja kein Szenario, wo sie irgendwie diesen Optimismus auch verlieren. Also so. Und der Punkt, wo sie ja dann auch sagen, ich lege den Schlüssel nachher hier hin, der hat ja dann eigentlich immer vorausgesetzt, wir schaffen das eh. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Aufgrund dessen, dass sie Optimisten sind, funktioniert das nur. Wenn sie sagen würden, ja, aber wenn wir die jetzt gar nicht befreien können, dann können wir nachher gar keinen Schlüssel hier hinlegen. Das wäre die pessimistische Haltung. Und das finde ich zum Beispiel auch super. Also, dass das aus diesen Charakteren, die immer so sind, heraus motiviert wird, dass das funktioniert, gefällt mir eigentlich immer noch sehr gut.
Ja. Ich finde es auch so schön, dass die sich ständig selber, also gegenseitig so loben. Dass sie ständig sagen, das hast du super gemacht, Dude, und sowas. So, ne? Also, die sind zu keiner Zeit irgendwie, dass sie sagen, ja, jetzt kommen wir hier aus der Scheiße nicht mehr raus, so wie zum Beispiel im Mittelalter, wo sie dann wirklich mal auch so, ja, kurz vor der, also die werden ja dann durch diese, ne?
Sie werden also, kurz getrennt?
Die sollen ja geköpft werden dann auch, oder hier, als dann Ted anscheinend noch in dieser Rüstung ist und dann umgebracht wird und so. Aber trotzdem ist ja immer so, wenn sie das dann geschafft haben, dass ich trotzdem dann immer so, abschlagen und dann sagen, hey, super gemacht und ne, haben wir geschafft. Und dann geht es einfach weiter so. Ne, wo dann nicht irgendwie gesagt hat, oh scheiße, jetzt haben wir es gerade hier überlebt und ach. Das ist einfach so, als ob nichts gewesen wäre. So, yeah, super, na, komm, gleich weiter hier. Ne? Gleich zum nächsten Setpiece so. Und das finde ich einfach so super. So, der geht einfach so straight forward so der Film. Und so, da wird einfach nicht nach hinten geschaut, so, da wird einfach so, ja, komm, wir schaffen das. Ne? Und zu keiner Zeit ist da irgendwie Zweifel bei den beiden.
Ja, und zu keiner Zeit ist da Langeweile. Das der auch, kam mir so kurz vor. Ich dachte so, nachdem
so lange geht
vorbei
der auch
war.
Nicht.
Ja, Stunden. Aber ich dachte, jetzt ist eine Stunde vergangen oder so. Also richtig cool.
Und ich möchte, ich habe tatsächlich da einen Vergleich aufgestellt. Und zwar bin ich gerade dabei, seit langem mal wieder den Herrn der Ringe zu hören als Hörspielfassung. Und ich habe einen Vergleich zwischen den Hobbits und Bill und Ted festgestellt. Denn es ist tatsächlich beim Herr der Ringe nämlich so, dass die Hobbits als einzige die Welt retten können, weil sie einfach wesentlich genügsamer und positiver eingestellt sind in der ganzen Welt und deshalb nicht so machthungrig sind und deshalb nicht so anfällig dafür, dem Ring zu verfallen. Mhm. Und das, ich muss sagen, diese Parallelen sehe ich so ein bisschen bei Bill und Ted halt auch. Es sind halt, also dass wir diese Paarung haben, das sind diese zwei Dödel mit ihrer Band und können keine Musikinstrumente spielen, aber die werden mal irgendwann die Welt verändern und dann haben wir diese Schlagsätze Be excellent to each other, bunt ist das Dasein und granatenstark. Das ist für mich irgendwie, das passt dann zusammen. Also für mich ist das irgendwie klar, warum die das irgendwann schaffen würden und das kommt aus diesem Optimismus, das kommt genau aus dieser Energie heraus.
Ja, es könnte ja auch sein, dass sie das einfach missbrauchen würden, dass sie dann sagen würden, ja, okay, jetzt haben wir eine Zeitmaschine, jetzt könnten wir einfach zurückreisen, wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft hier mit, wie heißt der nochmal, der
Biff?
Der Biff, genau, der das ja ausnutzt, so, ne, der sich ja diesen Almanach holt und um dann da irgendwie Reichtum anzuhäufen und so weiter. Also der dann quasi so eine Donald Trump-Figur ist eigentlich. Ja. Und die kommen ja in keinster Weise auf diese Idee. So, die haben einfach nur ihr Ziel, ne, die wollen das einfach schaffen, dass Ted oder halt die beiden, ne, dass sie das schaffen, dieses Geschichtsreferat und dass halt Ted nicht auf diese Militärakademie kommt. So. Also eigentlich könnten die viel mehr damit machen, ne? Wenn ich ja jetzt so drüber nachdenke, was ich alles machen könnte, ich glaube, ich würde da mehr verfallen, da irgendwie Schabernack damit zu treiben.
Wobei ja die Zeit in San Dimas immer weitergeht, ne? Also sie haben ja nicht alle Zeit der Welt.
Ja, aber ich könnte ja trotzdem dann in der Zeit, könnte ich eigentlich was ganz anderes machen. So. Ja.
Sie sind halt nie zynisch. Sie sind halt, also sie betrachten einfach jede Situation, in die sie kommen, immer mit so einem freudigen Staunen und haben nie irgendwas Ironisches oder Zynisches an sich, sondern sind einfach immer quasi mit offenem Herzen begegnen sie allem, was sie da bewältigen müssen.
Und genau, ja. die sind enorm begeisterungsfähig, ne? Genau wie die Hobbits halt auch. Also wenn ich daran denke, was für eine Begeisterung die Hobbits für ihr Essen aufbringen, das ist ähnlich wie Bill und Ted mit der Musik.
Dankeschön. Mein Vergleich wurde damit abgedeckt.
Ja. Ist ein guter Vergleich.
Auf jeden.
Ja.
Darf ich da ein bisschen Kritik üben?
Ja, natürlich.
Aber nur ich finde, der Film ist insgesamt ziemlich gut gealtert, wegen dieser positiven Einstellung. Mich stört heute sehr dieser, bitte in Anführungszeichen, Faggot-Moment, wo sie halt sich einmal umarmen und das dann natürlich gleich in ihrer toxischen Männlichkeit nicht ertragen können.
Was
und
sagen sie im Englischen da?
Ja, sie sagen dann halt, ich möchte es nicht nochmal sagen, weil es
ja das
eine
F-Wort, okay.
Harte Beleidigung ist, genau.
Ja.
Sie halt einfach sich gegenseitig als schwul beleidigen, sehr, sehr abwertend.
Mhm.
Und das einfach nur, also dass Männer halt nicht sich umarmen können, das nervt mich total an dem Film.
Ich glaube, heutzutage würde nur Homo dann da irgendwie stehen oder sowas.
Nee, ich glaube, heutzutage würde man das komplett rauslassen.
Oder
das
einfach, ist auch richtig. Ja, aber so. Wenn es halt so wäre, dann würde sowas, aber besser wäre es natürlich komplett rauszulassen,
ja.
Genau.
Ja. Es passt halt auch gar nicht so richtig zu den beiden, finde ich.
Ja.
Ne?
Nee, aber genau. Es ist auch wieder so ein Produkt seiner Zeit.
Also es ist halt Zeitgeist tatsächlich, ja. Und deswegen sage ich ja, also es gibt da Filme, die viel, viel schlimmer sind. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, um nochmal den Gedanken erst zu Ende zu führen, das Frauenbild ist hier halt auch.
Ja,
also, ja mit der Stiefmutter.
Die Trophy-Wife von dem Vater von Bill, als auch, dass sie da am Ende selbst dann eben diese beiden Mittelalter-Frauen als quasi Trophäe für ihre Leistung bekommen.
Mhm.
Das finde ich irgendwie auch nicht sehr, sehr schön. Aber da, um Julius zu unterstützen, das ist tatsächlich halt Zeitgeist und es geht halt alles viel, viel schlimmer. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen eben Cocktail geguckt und wie degradiert da Frauen rund um die Uhr werden und wirklich nur irgendwie dafür da sind, um irgendwie als Gewinnobjekt oder so für Männer zu fungieren. Das ist halt das Ganze auf 100 gedreht. Von daher, er hat hier einfach so wirklich nicht gut gealterte Elemente, aber die sind sehr zurückhaltend, wenn man die allgemeine Botschaft des Films betrachtet.
Ich habe da mal eine These zumindest gehört, die das nicht rechtfertigt, aber zumindest vielleicht ganz gut kontextualisiert. Und das waren die Herren von Red Letter Media, die haben das neulich auch besprochen und die hatten die These, dass du einfach zu dieser Zeit und auch in ganz anderen Filmen halt einfach nicht so eine innige Männerfreundschaft erzählen kannst, ohne mal ganz kurz nochmal klarzustellen, dass die nicht schwul sind. Und deren These war dann, deshalb hast du so einen Moment und deshalb hast du auch diese beiden Prinzessinnen, die ja nämlich auch sonst gar keine Funktion haben. Also die sind ja keine Referenten am Ende. Dieser ganze Reise ins Mittelalter ist ja sonst völlig nichtig. Sie nehmen ja auch nicht einen anderen Referenten oder eine Referentin mit. Und sie tauchen ja in der Band auch gar nicht auf. Und ich finde es dann zumindest immer noch ein bisschen beschmunzelbar, dass da irgend so ein Produzent oder so sitzt und sagt, ja Mensch, also die verstehen sich ja schon ganz schön gut, die beiden Jungs. Oh, nicht, dass da jetzt aber jemand denkt, also holla, da müssen wir aber schnell. Und da möchte ich den Vergleich zum Herr der Ringe ziehen, wo ja nämlich Sam auch wesentlich mehr Gefühle für diese Hobbit-Frau ganz am Anfang, ganz am Ende hegt, als es in den Büchern wirklich der Fall ist. Und die Beziehung zwischen Frodo und Sam nämlich auch noch wesentlich inniger ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es in ganz anderen Filmen auch noch so ist.
Ja, was ich noch kritikwürdig finde, ist, dass die Frauen halt auch durchgehend nur als Babes bezeichnet werden.
Ja, das stimmt.
Da hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme. Aber ich würde Daniel zustimmen, dass diese kritikwürdigen und heutzutage nicht mehr so richtig zeitgemäßen Elemente insgesamt gesehen doch relativ rar gesät sind, wenn man das mit anderen Filmen aus der Zeit vergleicht, auch wenn man das mit Filmen vergleicht, die wir hier in dem Podcast schon besprochen haben. Also insbesondere Teenage Dream, den ich ja alleine besprochen habe, oder The Night Before, wo ja wir ja auch viele echt schwierige Elemente drin gesehen haben.
Aber ihr habt ja schon den dritten Teil geschaut oder einer von euch beiden war das?
Ich habe ihn geschaut, ja.
Ja. Wie war das denn also jetzt im dritten Teil? Hast du da schon deutlich gespürt, dass man da schon eher den Zeitgeist jetzt getroffen hat, also dann schon Rücksicht genommen hat? Okay.
Wie ist denn, warte mal, da ist doch, da spielt die aus, diese junge Frau aus Atypical mit, die Schwester spielt, die finde ich in der Serie so super.
Oh, die ist toll, ja.
Du meinst nicht Kristen Schaal, du meinst eine von den beiden Töchtern.
Die, genau, ja, genau. Von den Töchtern.
Ich kannte die vorher leider nicht. Also, weiß ja nicht, ob ihr es senden wollt oder nicht. Weiß ja nicht, wie viel wir spoilern wollen. Also, es gibt zwei Frauenfiguren, da fragt man sich, ne? Und es gibt zwei, da denkt man sich, hey, cool.
Okay.
Ja.
Ja, so sage ich es mal.
Um das nachzutragen, die Schauspielerin heißt Brigitte Lundy-Payne Und wenn es nicht mittlerweile geändert wird, muss ich jedem und jeder ans Herz legen, mal ihre IMDb-Bio zu lesen, weil ich gehe fest davon aus, dass sie die selbst geschrieben hat und nur so 50% ernst meint. Die ist wirklich sehr, sehr lustig.
Cool, damit habt ihr meine Frage, ob Bill und Ted heutzutage noch funktioniert, eigentlich auch schon von selbst beantwortet. Was mir übrigens noch so aufgefallen ist, sind zwei Matrix-Parallelen.
Nur Matrix?
Lass mich doch erstmal ausreden, Henning.
Entschuldigung.
Und zwar Rufus Outfit, ja, also das ist so in your face. Mhm. Aber wo ich auch total Matrix drin gesehen habe, wie sie sich am Ende durch dieses Polizeirevier manövrieren, was total Neos Flucht aus dem Büro ähnelte.
Das ist mir auch aufgefallen. Ja.
Aber ich fand das auch so geil, was da auf diesem Platz stand, so, ja, duckt euch und dann ducken sich und dann so, und dann wusste ich auch nochmal so, hey, das haben wir super gemacht. So.
Ja, das war geil.
Ich finde das einfach immer so geil, dass die sich selbst so feiern.
Ja. Ja, Henning, was haben wir denn noch für Anspielungen oder Referenzen?
Also wir haben hier den ersten Zeitreisefilm von Keanu Reeves, in der die Zeitreise genutzt wird, um eine innige Zweierbeziehung zu retten. Mhm. Wie wir es natürlich später in Haus am See nochmal sehen werden.
Aber den kenne ich noch nicht, also noch nicht so viel erzählen.
Das ist ein bisschen weit hergeholt, möchte ich behaupten.
Ja.
Das Haus am See ist ein Zeitreisefilm?
Da kommen wir dann noch drauf.
Ich habe ihn damals in der Sneak Preview gesehen und er ist sehr merkwürdig. Okay. Aber ja.
Ich kann aber, es gibt in der leider schlechten Version der Monkey Island-Reihe Flucht von Monkey Island aus dem Jahr 2000.
Gibt es auch die Zeitreise, ja.
Da gibt's, wenn man auf die eiserne Jungfrau klickt, dann sagt Guybrush Threepwood, Iron Maiden, excellent.
No way I said that.
Aber da gibt's ja auch diese Zeitreise in diesem Moor und das hat mich total dran erinnert, als hier auch Bill und Ted aus der Telefonzelle kommen. Weil die ja auch, also die müssen ja auch dann eine Zahl sagen, irgendwie, ne, 69, ja auch lustigerweise 69, hahaha. Und das kommt ja bei Monkey Island auch vor, bei Flucht von Monkey Island, da musst du auch dann irgendeine Zahl dir irgendwie ausdenken oder einen Satz oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber da musst du das dann auch wiederholen, was du vorher gesagt hast und das ist dann auch so ein Rätsel, was da so eingewoben wurde und das hat mich sehr stark daran erinnert.
Aber es gibt, der Film selbst, der macht auch ja noch ein paar Anspielungen, die besonders, also oder Easter Eggs, also du sagtest ja schon vorhin die Waterslide-Präsentation von Napoleon, Henning. Das ist tatsächlich der Plan des Russland-Feldzugs und Ted sagt ja dann auch, I don't think that it's gonna work. Ja. Der Russland-Feldzug ist ja katastrophal schief gegangen. Ja. Noch sehr schön ist einer von diesen drei Herrschern in der Zukunft. Der Schwarze davon ist Clarence Clemons. Das ist der Saxophonist der E Street Band von Bruce Springsteen.
Ich glaube, die John Dark darstellt, ist auch eine Musikerin. Also es gab, glaube ich, da so ein paar Musikreferenzen, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Die mich aber tatsächlich eher witzigerweise an die, wie heißt die Darstellerin von Eleven in Stranger Things. Irgendwie hat die mich ein bisschen optisch an die erinnert. Aber
ich habe mich total an Winona Ryder erinnert.
Ja, mich also, auch.
Das ist doch Winona Ryder. Da muss ich erstmal nachgucken, dann so, ach nee, ist doch nicht. Sie sah total danach aus. Es hätte auch gepasst, in den 80er Jahren war sie ja, oder später 80er war sie ja sehr bekannt.
Ich möchte aber nochmal sagen, ich finde, mir ist insgesamt nochmal aufgefallen, wie gut besetzt ich alle Nebendarsteller fand. Ich fand irgendwie, auch wenn Napoleon das Stereotyp ist.
Ja, Napoleon war richtig gut.
Napoleon ist der Kracher. Ich liebe die Szene, wo er diesen riesigen Eisbecher, den ich für den bräuchte ich 3 Monate und würde ihn mehrmals zwischendurch einfrieren, wo er den verschlingt. Ich finde aber auch, ja, er ist vielleicht philosophisch nicht richtig getroffen, aber ich sag's jetzt, mein Lieblingsreferent ist Sokrates.
Meiner auch.
Die Bill und Ted-Freunde ihn nennen Sokrate.
Ja.
Und möchte, genau, also wenn du es schon gesagt hast, Christiane, meine Frage wäre nämlich an euch, die ich vorbereitet habe, welcher ist euer Lieblingsreferent?
Ja, meiner ist Sokrates, aber ich habe natürlich auch für Sigmund Freud einiges
Sigmund Freud fand ich auch ganz
übrig. Vor allem seine Introduction, wollte ich schon sagen, seine Einführung, wo er dann sagt, ihr könnt mich auch Sigi nennen. Super. Ich finde auch super, dass er immer mit phallischen Objekten gezeigt wird. Ist euch das aufgefallen?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Der Wurst, wie sich die Wurst dann so runtersenkt.
Das ist so Corn Dog, aber ja.
Und dem Staubsauger und so weiter.
Das ist ja geil. Das ist so geil. Müsste ich nochmal drauf achten.
Das ist ein Kracher. Ich liebe es aber auch, wie straight Beethoven zum Beispiel ist. Also das ist nie ein witziger Charakter. Das finde ich auch, finde ich zum Beispiel spitze. Beethoven, da denke ich mir die ganze Zeit, dieser Darsteller muss eigentlich so viel Spaß gehabt haben, in diesem
aberwitzigen Szenario, die ganze Zeit mit so einem Straight Face da durchzugehen und so ein bisschen auf die Tasten rumzudrücken. Das finde ich auch super.
Julius, wen magst du am meisten? Achso, sorry.
Napoleon fand ich schon so am besten eigentlich. Also auch so von der Optik hat der richtig gut gepasst. Und ich fand es ja auch schön, dass sie alle ihre in den Originalsprachen gesprochen haben. Mhm. Also dann wirklich halt auf Französisch zum Beispiel oder auch der Sigmund Freud auf Deutsch.
In meiner Synchronfassung auch, ja.
Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber das fand ich ganz schön. Ja.
Daniel?
Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Es sind tatsächlich so viele. Also ich finde tatsächlich auch so die Kombination aus Billy the Kid und Sokrates, dass die halt so gute Kumpels werden gleich.
Wo die als Henker sich da entlüften, finde ich.
Ja, das war auch gut.
Ja, so gut. Aber dann auch Napoleon im Rutschenschwimmbad. Ja. So gut.
Boah, die Kinder beiseite schon.
Ja, das fand ich auch sehr gut.
Ja, er ist halt so auch charakterlich, wie man es sich vorstellt, so ein kleines Arschloch.
Das haben sie ja auch gut gemacht, dass sie nur mit Kindern gepaart haben. Ne? Also eigentlich müsste der ja als Erwachsener sagen, warum hänge ich hier mit Kindern ab? Also schon. Entschuldigung, ich bin französischer Feldherr. Ja, bringt mich mal bitte zum US-Präsidenten oder irgendwas. Aber den stört das gar nicht. Die sind alle 13 und die sind ungefähr auf einem Level. Ja, das ist super.
Naja, selbe Körpergröße so, ne?
Das hast du gesagt.
Ich mag aber auch sehr, dass am Ende dann, wenn Lincoln die Rede hält, das ist ja so sehr hart angelehnt an diese berühmte Gettysburg Address, seine große Rede zum Bürgerkrieg. Und das sind auch so schöne Sachen. Oder wie er dann versucht, seinen Hut und seinen Bart zu behalten, nachdem er sich da in diesem historischen Laden hat fotografieren lassen. Das ist schon.
Ich muss sagen, ich bin einfacher Mensch und ich habe diese Filme das erste Mal als Kind geguckt. Ich habe zwei ältere Brüder und die fanden die schon super. Und deshalb liefen die irgendwie auch immer bei uns. Und ich muss sagen, diese Schlussrede von Abraham Lincoln, immer Gänsehaut. Weiß ich nicht. Auch wenn sie witzig war, auch wenn ich die Warze irgendwie jetzt als wirklich schlechtes Make-up da gesehen habe, aber irgendwie hat dieses Zusammenspiel von der Musik und die haben dieses Licht da so schön gemacht und dann kommt diese schöne Rede, die ja auch den ganzen Film abschließt. Das ist ja wirklich eine sehr abenteuerliche Reise, die man dann geguckt hat und dann kommt Abraham Lincoln und macht so ein wahnsinnig schönes, lebensbejahendes Fazit darunter und am Ende dürfen sich nochmal Bill und Ted ein High Five zuschmeißen und da habe ich jedes Mal so irgendwie Gänsehaut und finde das einfach so super und finde das irgendwie, weiß nicht, ich mag das einfach, ich mag das auch, dass der sozusagen der immer bis heute noch am ehrvollsten gehaltene US-Präsident diesen beiden Dullis am Ende noch so einen Ritterschlag verleiht, das gefällt mir einfach.
Ich mag das auch total, ich mag das vor allem in seiner absoluten Absurdität, wenn ich mir vorstelle, dass das wirklich die realen Personen werden, ja, die sich dafür hergeben, in dieser Schulaufführung da auf einem Podest zu stehen, dann kommt plötzlich ein Scheinwerfer und dann müssen sie da irgendwas sagen, was irgendwie...
Wann haben sie überhaupt die Props und die Reden vorbereitet?
Ja, wann haben sie das geplant, wer wann dort was sagen darf und so, aber das ist einfach, das ist so geil und wir haben das im Vorgespräch schon gesagt, mein Lieblingsmoment ist der Payoff von dieser ganzen Ödipus Sache, die in diesem Film verwoben ist, weil Bills Vater ja da diese wunderschöne Stiefmutter aus Bills Perspektive, diese wunderschöne Freundin hat, wo dann Ted am Ende die Therapie bekommt von Sigmund Freud und da auch offenbar da wirklich sich viel sinnvoll anfühlt für ihn. Und Bill das Ganze aber abbügelt mit der Aussage, ach, ich brauche das nicht, ich habe nur einen kleinen Ödipus-Komplex. Das ist so gut. Und ich dachte mir so in dem Moment, oh mein Gott, das muss Sigmund Freud so freuen, dass sich seine Theorien etabliert haben.
Stimmt. Ja, und es ist natürlich eins der schönsten Wows der Keanu Reeves-Filmografie, ne?
Ja.
Als er diese Erkenntnis hat. Du hast dieses Hochbeugen des Oberkörpers, eine der besten Keanu Reeves-Frisuren, die ja dann in John Wick irgendwann auch wiedergekommen ist, und ein so tiefes Wow, also existenzieller, ein größerer Heureka-Moment kann ja gar nicht mit einem einzelnen Wow verbunden sein.
Richtig. Ja, cool.
Ja, sind wir dann schon am Ende oder hast du noch ein paar Fragen, Christiane?
Ich habe keine Fragen mehr tatsächlich. Ich habe jetzt hier am Ende noch mein persönliches Fazit stehen. Ich glaube, ihr habt das jeweils schon so ein bisschen durchklingen lassen, wie ihr den findet. Aber ich fange einfach nochmal an und ihr könnt ja nochmal ergänzen, falls ihr noch irgendwie was loswerden möchtet. Also ich würde sagen, wenn man im Lexikon unter Feelgood-Film nachguckt, dann ist ein Verweis auf diesen Film dort geschrieben, weil, wie Daniel schon gesagt hat, es gibt halt überhaupt keine böse Macht in diesem Film und selbst der Vater, der dem ja noch am nächsten kommt, der ist halt immer noch weit entfernt von diesem prototypischen sadistischen Vater, den wir oft so in den 80er Jahren irgendwie finden. Und diese naiv, unschuldige und positive Perspektive auf die Welt und das Leben, die finde ich so ansteckend und einfach so schön. Und man kann sich da so reinbegeben und alles ist gut. Ich liebe das total. Und abgesehen von diesen etwas schwierigen Szenen finde ich den auch komplett wholesome und so albern und absurd. Und ich glaube tatsächlich, dass sich anhand der Wertung für diesen Film der Charakter eines Menschen ganz gut ablesen lässt, weil ich war tatsächlich relativ verwundert, dass der auf Letterboxd teilweise extrem schlecht bewertet wird, auch von Leuten aus meiner Bubble, wo ich auch Oliver gefragt habe, so verstehst du das und so? Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten und meine Theorie ist, dass Leute den schlecht finden, A, natürlich aus den Sachen, die wir Kritik würde ich finden, aber auch B, weil sie vielleicht diese Verballhornung der historischen Person nicht so wirklich mögen. Habt ihr da Theorien dazu?
Ich glaube, es ist halt einfach vielen zu albern. Also du hast ja eh immer diese Diskrepanz, dass Tragödien als gehaltvoller oder eingestuft werden als Komödien. Also wenn man sich so Bestenlisten anguckt und so, dann sind die ersten Plätze in der Regel Dramen und nicht irgendwie Komödien. Und entsprechend wird es halt für viele eine Komödie hat dann quasi eh schon mal so einen Malus. Und wenn das dann halt auch noch so eine alberne Komödie ist wie hier, dann landet das auf der Werteskala noch weiter unten.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen unter diesen schrecklichen Begriff des Nonsens vielleicht fällt, aber weil das dann so wegen dieser Vokabularsachen so, gerade in der deutschen Synchronfassung und wegen diesen Historienfiguren und dann wird auch noch so Zeitreise so ein bisschen durch den Quark gezogen. Aber das ist ja eigentlich nur die Oberfläche. Also ich finde, das ist ja, ich liebe das, ich finde es nichts Schöneres, wenn etwas unterhaltsam ist und du merkst, dahinter wurden sich schon mehr Gedanken gemacht, aber der Film macht da gar nicht so ein Ding draus. Das ist eine Schreibart, die ich sehr gerne mag und ich glaube, es gibt auch ganz viele, die mögen es genau andersrum. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, aber ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ich bin einer der größten Fans davon. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen.
Ja, habt ihr noch ergänzende Gedanken zum Schluss?
Ja, ich kann ja auch noch mal mein Fazit zu sagen. Ich habe den ja jetzt zum zweiten Mal geschaut. Beim ersten Mal fand ich den auch, also da wusste ich ja noch nicht, was auf mich so zukommt. Und dann dachte ich mir auch so danach, okay, der war ja ganz schön albern so. Weil ich da auch noch nicht so richtig aus mir herausziehen konnte, so aus dem Film herausziehen konnte, was daran jetzt so toll ist. Und weil man ja immer gehört hat, das ist so ein unglaublicher Kultfilm. Und ich dachte mir so, ja, okay, war ganz spaßig, aber was soll ich da jetzt mitnehmen? Aber beim zweiten Mal war mir das jetzt viel bewusster, auch jetzt nochmal hier durchs Gespräch so, auch nochmal deutlicher geworden. Aber jetzt beim zweiten Mal schauen, habe ich auch mehr das Gefühl gehabt, so, vielleicht liegt es auch an der jetzigen Zeit so, dass man jetzt durch die ganze Corona-Zeit und so, dass man jetzt auch eher so in den ganzen Medien immer so eher Negatives liest und dass man da so einen schönen Filmer dazwischen hat, der einfach so empowernd ist und so, wo man sich so denkt, ach, die sind alle so nett zueinander, sondern die sind einfach, da gibt es nicht viele toxische Personen da drinnen. Ja, und Bill und Ted sind einfach so unglaublich positiv eingestellt, wo ich mir denke, ja, das würde ich auch gern mal sein, so, das würde ich auch gern öfter sein, so im Privaten. Ja, dass ich mir so denke, ja, da kann man schon einiges mitnehmen, so, obwohl das jetzt vielleicht, klar, wie ihr auch schon gesagt habt, so, ne, mit so Dramen, die sind natürlich gehaltvoller, so eine Komödie ist halt eher dann, ja, meistens eher oberflächlich, also kratzt eher an der Oberfläche, aber ich muss schon sagen, also der hat mich dann schon, ja, gut mitgenommen und war dann sehr fröhlich so am Schluss. Und ich habe auch sehr laut gelacht während des Schauens. Besonders mit der Rüstung und so.
Und einfach wie so ist viele. Er denn rausgekommen? Das muss mir nochmal jemand
erklären. Ja. Er ist rausgefallen. Ist rausgefallen.
Rausgefallen. Einfach diese Erklärung. So. Ich bin aus der Rüstung rausgefallen. So. Wow.
Und die Lacke. Und
aus dem Raum es. Auch noch
ich
gleich.
Ich liebe es.
Es ist einfach so, diese Erklärungen sind halt auch einfach so simpel, aber einfach so, naja, man gibt sich damit zufrieden, ist halt völlig egal.
Es könnte natürlich sein, dass er ganz am Ende, nachdem sie die Welt gerettet haben, nochmal in die Vergangenheit gereist ist und nochmal die Schleifen gelöst hat, damit man leichter aus der Rüstung kommt. Damit kannst du übrigens alles erklären in dem Film. Du könntest auch sagen, die haben in der Zukunft irgendwann nochmal das Referat geprobt und sind dann nochmal zurück. Kannst damit alles erklären.
Ja, aber ich finde halt so, der ist einfach so unkompliziert, der Film. Wenn man mal so Primer daneben stellt so.
Ja, komm, also.
Bill und Ted.
Bester Vergleich ever.
Einfach so, da wird einfach alles so als gegeben hingenommen und bei Primer wird einfach alles erklärt.
Ob da alles erklärt wird, ja, weiß so, ich nicht, aber.
Ja, aber halt, da wird ja wirklich das Ganze.
Es wird wissenschaftlich beleuchtet.
Das wird ja schon versucht, so ganz wissenschaftlich zu beleuchten, genau. Und das ist einfach komplettes Gegenteil, Bill und Ted. Das ist völlig egal. Ja, aber das, ich fand den gut jetzt beim zweiten Mal schauen. Da hat mir sehr viel Spaß bereitet.
Ja, ich mach mal weiter.
Ja.
Er gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Er ist halt für mich tatsächlich auch so Wohlfühlkino, weil es ein Film meiner Kindheit ist, zu dem ich immer wieder gerne zurückkehre. Deswegen habe ich jetzt auch kein Problem gehabt, ihn zweimal zu gucken. Einmal auf Deutsch mit meiner Tochter und dann nochmal zu intensiven Studienzwecken für mich alleine auf Englisch geguckt.
Aber Daniel, und, was hat denn deine Tochter davon, hat sie ihn zum ersten Mal geguckt? Das hast du jetzt ja noch gar
nicht gesehen. Sie hat ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und sie war auch total begeistert. Also der
ist sie jetzt ein Hoshi?
Sagen. Ja, wahrscheinlich. Nein, aber der Humor funktioniert immer noch. Also tatsächlich eine 13-Jährige, die den ganzen Tag auf YouTube rumhängt und sonst Animes guckt, die kann immer noch was mit Bill und Ted anfangen, kann ich euch hier sagen. Er ist über die Generationen hinweg funktioniert, ja. Ich wollte noch einen Service-Tipp am Ende liefern und zwar, ich weiß nicht, wann die Folge erscheinen wird, aber wir nehmen sie kurz vor Halloween auf und wir wollen ja insgeheim alle Ted sein und deswegen habe ich rausgesucht, was ihr tragen müsst, wenn ihr euch als Ted verkleiden wollt. Mhm. Ihr braucht ein weißes Van Halen-T-Shirt, eine orangene Jeansjacke, schwarze Shorts, die ihr über grauen Jogginghosen tragt. Ihr braucht grau und rot gestreifte Socken, schwarze hohe Sneaker, in denen schwarze und weiße Schnürsenkel stecken. Ihr braucht einen Smiley-Sticker, ihr braucht einen Save the Humans Bumper-Sticker, ihr braucht zwei schwarze Freundschaftsbändchen, eine Uhr mit einem weißen Lederarmband und ihr müsst euch White Stallions auf den rechten Arm schreiben, auf den Ärmel des rechte, der Jacke rechts. Da.
Sehr cool. Bescheid. Vielen Dank für diese Aufzählung. Ich habe ganz vergessen, euch zu fragen, wie viele Sterne ihr dem Film denn gebt. Julius, du fängst an.
Ja, ich habe jetzt 4 Sterne gegeben mit Herzchen.
4 Sterne und Herzchen ist auch meine Wertung, deswegen kommt jetzt hier ein 4-Stern-Wow für uns beide. Wow, yeah! Henning, ich glaube, ich kann antizipieren, was du geben würdest.
Was ist denn das Maximum?
5.
Also nach Letterboxd-Wert.
Nee, ich mache dann auch 4,5 aufgrund dieser Szenen, die wir besprochen haben. Ich stelle es mir dennoch immer ein bisschen so vor, ich hätte auch kein Problem damit, wenn ich könnte mir auch vorstellen, dass Bill und Ted sich auch schon ein bisschen besser finden, als sie selber sich selbst zugehen können. Ich sehe da auch so ein kleines bisschen Ansätze von Brokeback Mountain. Ich glaube, da gab es auch schon so. Ich finde, das ist mehr als eine Freundschaft. Das ist so innig. Mhm. Sie nehmen sich ja wirklich als Einigkeit wahr.
Ja.
Aber ob das dann.
Du schreibst dann diese Erotica-Fanfiction über Bill und Ted. Ich würde es lesen.
Ich verlink die.
Boah, super.
Nee, ansonsten 4,5 Sterne. Aufgrund dessen. Aber ich kann ja auch noch mal mein Fazit dazu sagen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich liebe solche Charaktere, die so einen Kernpositivismus in sich tragen. Und ich habe sowas irgendwie bei mir auch wiederentdeckt, lustigerweise seitdem ich Vater bin und gemerkt habe, das ist etwas, was ich irgendwie mehr in meinem Alltag auch transportieren möchte. Mhm. Und genau deshalb auch, man kann diesen Film jetzt als absurd darstellen oder so, aber deshalb dennoch immer dazu neige oder mehr dazu tendieren möchte, Sachen positiv wahrzunehmen. Und es ist ja auch lustig, weil es in diesem Film, es geht um Zeitreisen und es geht um diese positiven Charaktere und es funktioniert in jeder Zeit. Man muss sich ja auch fragen, wie haben sie diese Charaktere der Geschichte alle mit sich mitbekommen, weil sich ihre Art weil die angesteckt hat. Gut, manche haben sie ein bisschen eingepackt, das gebe ich zu, aber ich finde diese Aussage, dass dieser Positivismus, dieses bunt ist das Dasein, be excellent to each other, dass der sowohl in die Vergangenheit funktioniert mit allen Charakteren, die sie kennenlernen, als auch in die Zukunft, weil wir wissen, sie werden die gesamte Welt verändern, dass das also allgegenwärtig ist, das finde ich einfach so eine tolle Message und das mit einem Haufen Witz, mit einem Haufen Kultstatus, du hast diese Kostüme von den beiden, die ich bis heute, ehrlich gesagt, ich sag's ganz ehrlich, ehrlich, ich hätte bis heute hätte ich gerne mal so einen flachen Bauch mit so einem coolen Pulli wie Alex Winter rumlaufen zu können. Ich liebe das einfach. Ich finde, das kannst du heute noch genauso tragen.
Das ist Teil der Fanfiction, oder?
Total. Und ich finde den Soundtrack spitze, ich finde die Charaktere spitze. Ich finde, es ist auch etwas, was wir heute leider auch wirklich nicht mehr so oft haben. Und das ist halt dieses Gefühl von wirklicher Kreativität. Also du hast ja nicht das Gefühl, das ist jetzt irgendwie ein Abklatsch von Geschichte XY oder so. Mhm. Es ist ja wirklich so etwas, was so, ich fand das super, Daniel, wie du das vorhin dargestellt hast mit diesem Impro und so weiter. Ebenso. Und wie wird heute so ein Drehbuch geschrieben? Es wird immer geguckt, was finden die Leute eh schon gut, was hat am meisten Anknüpfungspunkte an den Geschmack der Zuschauer und so weiter. Und ich liebe
also,
es.
Also da möchte ich ja, Entschuldigung, aber in meiner Funktion als Kulturoptimist möchte ich dem widersprechen. So, ja. Viel in der heutigen Kultur, wo Sachen geremixed werden und Altes wieder aufgegriffen, aber ich finde, es gibt auch immer noch genuine Originalität in kleinen Projekten. Das war ja damals auch nicht irgendwie ein riesen Studioprojekt, sondern stimmt. Eher
ja, in das war jetzt sehr pauschal, da gebe ich dir. Aber dennoch merken wir ja, dass wir heute lieber nochmal dazu zurückgreifen, das nochmal aufsetzen, als man hat schon das, also meine Grundwahrnehmung ist, dass sich da trotzdem eine Gewichtung verlagert hat, dass wir schon mehr wieder aufführen, wenn man möchte.
Ja, wenn du sagst, ja, dass das in Bill und Ted 3 auch der Fall ist, hast du ja, manchmal hast du es on-air oder im Vorgespräch gesagt.
Weiß ich nicht mehr. Ja, so ein bisschen ist das schon so.
Würde ja deine These stützen, dass das viel gemacht wird, ja.
Genau. Aber auf jeden Fall liebe ich diese Aussage, ich liebe diese Kreativität, ich liebe diese Charaktere. Ich finde es einer der zwei besten Filme von Keanu Reeves, wenn nicht sogar der beste Film, den Keanu Reeves je gemacht hat. Und genau dieser Hype ist es einer meiner absoluten Lieblingsfilme. 4,5 Sterne.
Welcher ist der zweite? Das würde ich jetzt noch gerne wissen.
Bill und Ted 2 natürlich.
Ah ja, okay. Ja, jetzt auch anders sein können.
Ich würde in Richtung Matrix gehen. Und das war tatsächlich bei mir auch so ein Ding. Bill und Ted war bei mir immer im Kopf, aber es war auch nie Keanu Reeves. Es waren einfach Bill und Ted. Und ich habe Keanu Reeves dann, weil ich ein riesiger Matrix-Fan dann war, dann wirklich krass wahrgenommen. Und als ich diese Brücke irgendwann geschlagen habe, da habe ich auch gedacht, ja, er ist immer der Auserwählte, er verändert die Zukunft. Er ist ein Prophet, er kann die Realitäten beeinflussen. Ja, da hat Bill und Ted schon sehr viel Wege gezeigt.
Ja, cool. 4,5 Sterne, wir runden ja hier auf. Deswegen wird jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast das 5-Sterne-Wow zu hören sein. Haltet euch fest.
Wow! Ja.
So, und Daniel, wie viele Sterne würdest du geben?
Ich gebe auch 4 Sterne und ein Herz. Eben, ja, die Kritikpunkte habe ich vorhin angesprochen, aber insgesamt ist ein Film, der mir sehr dicht am Herzen liegt. Wow, yeah!
Cool. Dann kommen wir jetzt noch zu den 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Seid ihr bereit? Habt ihr euch
aber
vorbereitet?
Aber hallo. Ja.
Ja.
So, ist Keanu Reeves die Nummer 1 in den Credits?
Ja. Ja, habe ich nochmal geschaut.
Okay. Die zweite Frage erübrigt sich. Sagt Keanu Reeves Wow oder Guns, Lots of Guns?
Ich glaube, das ist der Film bisher, in dem er am meisten Wow sagt.
Definitiv. Wie oft, Daniel?
Genau. Ich habe Buch geführt. Es wird, also nicht nur von Keanu, es wird insgesamt 15 Mal eindeutig Wow gesagt. Es gibt möglicherweise kleinere also sie geben auch öfter mal unartikulierte Äußerungen von sich. Da ist es nicht ganz klar, ob das jetzt ein Wow ist. Ich würde mal die 15 runterzählen. Wir haben ein Wow auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt. Dann haben wir ein Doppel-Wow, wenn sie sich selbst begegnen. Dann haben wir ein Doppel-Wow bei der ersten Zeitreise. Dann haben wir ein Doppel-Wow mit Hell in der zweiten Zeitreise. Ich glaube, da habe ich einen Tippfehler, ich weiß es nicht. Ein Wow im Saloon, als sie das Bier bekommen. Ein Bill-Wow beim Pokern. Beide Wow nacheinander, als sie mit dem Kopf durch die Wand gerammt werden und die Huren sehen. Dann ein Dreifach-Wow mit Billy the Kid, als sie die Burg sehen. Bill wowt, als Ted noch lebt, nachdem er aus der Rüstung geflogen ist. Ein Doppel-Wow, als sie die Prinzessin sehen. Ein Wow von irgendeinem, das ist nicht ganz klar, keinen von den beiden, sondern irgendeiner der Zeitreisenden im Hintergrund macht Wow, als die Telefonzelle zurückkehrt und sie Missy sehen. Wahrscheinlich Sigmund Freud, nicht? Würde ich mal vermuten. Jedenfalls ein kurzes Ted-Wow, als sie das Fax auf dem Polizeirevier sehen. dann dieses berühmte GIF Woe, als Ted von Freud analysiert wird eben und Bill Woe, als Rufus in die Garage kommt und zum Schluss nochmal ein kleines Bill Woe, nachdem Rufus sagt, dass man zu White Stallion Musik exzellent tanzen kann.
Ich bin begeistert. Vielen Dank dafür. Nächste gerne, Frage. Gerne. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
Ja, aber klar. Sein Vater ist ja Polizist.
Ja.
Passiert.
Ja. Tötet er jemanden?
Gute Frage. Habe ich drüber nachgedacht? Wir wissen ja nicht, wie sehr die Zeitreisen dieser historischen Person das Verhalten der historischen Person beeinflusst. Wird Napoleon jetzt aufgrund dessen vielleicht oder Genghis Khan? Vielleicht hat er dadurch noch mehr Leute umgebracht, weil er jetzt Waffen aus der Zukunft kannte.
Das ist jetzt zu philosophisch. Also im Grunde sehen wir es ja nicht. Also,
kann etwas zu philosophisch sein?
Er intendiert zumindest keinen Mord.
Ja. Das stimmt. Wird Keanu getötet?
Nein.
Findet er die große Liebe in diesem Film?
Naja, diese Prinzessin. Ha.
Also es ist Liebe auf den ersten Blick, von daher. Mm. Sag mal, Benefit of the Doubt, er findet sie.
Hat Keanu Sex?
Nein.
Nein.
Blickt er nachdenklich in die Ferne?
Na klar, wenn er das Wow spricht.
Stimmt. Nutzt er asiatische Kampftechniken?
Nein.
Aber ein Schwertkampf.
Eine Person, die
ja, aber das ist ja keine asiatische Kampfkunst.
Nein, aber wir sagen ja an der Stelle trotzdem, was wir sehen an Kampftechnik.
Ja, genau. Und er benutzt ja, also das, während sie das Schwert machen, machen sie ja diesen Star Wars-Geräusche.
Ja, ja, ja,
Schwert, stimmt. Was ja wiederum von den Samurai inspiriert wurde. Von daher, so mehr oder weniger.
Ja, okay, jetzt so über Umwege. Ja.
Welche Frisur trägt Keanu Reeves?
Ja, die geile Powerwelle.
Ja.
Also, das ist so, also das ist halt so der Sunny Boy, Keanu, bevor er eben zum kurzhaarigen Actionstar wurde.
Mm. Das ist auch so ein bisschen die Prinz Eisenherz-Frisur, die wir in dem Spielzeugland hatten, aber ein bisschen
unordentlicher.
Unordentlicher, ja. Genau. Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
Also, gute gibt es richtig viele. Also, ich finde eigentlich so, Keanu Reeves ist ja so das Highlight in dem Film eigentlich.
Ja,
aber was ist so? Ja, ich finde schon.
Findest du Bill besser als Ted, Henning?
Nee, ich finde, die sind ja, wie gesagt, ich habe ja schon öfter gesagt, die sind eine Einheit. Die sind für mich.
Aber ich finde, man sieht schon das schauspielerische Talent von Keanu Reeves. Also er ist da nochmal eine Ecke besser, finde ich.
Aber Alex Winter hat das bessere Babyface.
Aber das hat ja nichts mit Talent zu tun.
Aber ich finde, Keanu Reeves fand ich irgendwie unterhaltsamer.
Ja,
dass wir ja eh hier einen Keanu Reeves-Podcast
haben. Ja, nee, ihr müsst tatsächlich auch mal so, wenn er nicht redet, auf ihn gucken. Es ist so lustig, was Keanu macht. Der hat also oft so Gesichtsausdruck, so, ha, interessant, wow, das ist ja wirklich so. Also, wo man so seine Gedanken richtig aus seinem Gesicht lesen kann, das macht mir mal eine Mordsfreude.
Ja, hat er denn überhaupt einen schlechten Moment? Mir fällt keiner
ja,
ein.
Ja, auf jeden also Fall. Den Daniel und ich.
Moment.
Ja.
Ja, der F-Moment da. Ne?
Das ist so,
der
schlimmste ja.
Moment.
Ja,
mein Lieblingsmoment ist, wie er aus der Rüstung rutscht. Und,
ja, der ist auch richtig.
Und seine tiefen Erkenntnis. Das sind meine zwei Lieblingsmomente.
Die sind gut, ja.
Ja, da schließe ich mich an. Ja.
Und ich mag es immer noch, wie er sich an seine Uhr erinnert und dann wieder vergisst, die Uhr aufzuziehen. Es
ist, das stimmt, ist ja.
Immer gut. Ja.
Also ich mag es auch wirklich sehr und das ist irgendwie auch eine logische Weiterentwicklung aus den Rollen, die wir vorher schon gesehen haben. Vor allem Prince of Pennsylvania, den wir beim vorletzten Mal besprochen haben. Mhm. Das ist im Grunde zusammen mit aus The Night Before der Keanu, das ist im Grunde auch Ted Light. So, das haben wir, glaube ich, auch gesagt in den Podcasts jeweils. Und hier kann er das halt so richtig ausleben und es macht so einen Spaß, ihm dabei zuzusehen. Nochmal eine Abschlussfrage an euch beide. Wie steht ihr denn zu Keanu Reeves so ganz im Allgemeinen? Also es gibt ja so diese zwei Lager, die einen, die sagen, nee, das ist schon ein genuin guter Schauspieler und die anderen, die sagen, nee, der ist ziemlich talentbeschränkt, aber trotzdem irgendwie ein Kultakteur. Wo steht ihr da?
Also ich glaube, ich bin durch meine Matrix-Fanzeit einfach sehr hart geprägt und dadurch war er für mich einfach so eine der wichtigsten Einflussdarsteller meiner Jugend und das habe ich mir bis heute jetzt keine Erfahrung mit ihm gemacht, wo ich das jetzt irgendwie, also wo ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, er sei kein guter Schauspieler oder so. Mhm. Ja, das Haus am See, können wir nochmal drüber sprechen irgendwann. Aber er hat ja irgendwann so ein paar Schnulzen und so gemacht, das habe ich dann schon mitbekommen. Da habe ich so gedacht, okay, komisch. Aber er hat einfach aufgrund dieser beiden ikonischen oder ikonografischen Rollen von Bill und Neo bei mir so einen derben Stein im Brett, dass ich, weiß ich nicht, ich frage mich jetzt gar nicht, ob er ein toller Schauspieler ist, sondern einfach, er ist für mich einfach da. Er ist einfach in meinem Herzen gesaved.
Wie ist das bei dir, Daniel?
Ja, also ich mach mal ganz gerne den Witz. Keanu Reeves hat nur zwei Gesichtsausdrücke, aber die sitzen perfekt. Und man sagt ja auch gerne so diesen Unterschied zwischen Schauspielern und Darstellern. Also er ist jetzt niemand, der irgendwie eine super große Palette hat und krass Charakterrollen spielen kann. Wobei ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu... ach, wie heißt der? Ich sag immer Sweet Private Idaho, oder? Nee, ist das der andere?
My Own Private Idaho.
Genau, da bin ich sehr gespannt, was ihr zu dem sagen werdet, weil das ja schon wahrscheinlich so der anspruchsvollste Film ist, den er gemacht hat, würde ich mal vermuten. Trotzdem, ich finde, was er halt, er ist ja, das ist, deswegen liebt ihn das Internet ja auch so, dass er einfach so ein unglaublich netter Mensch ist. Und ich habe so das Gefühl, dass er das auch immer gut ans Set bringt, weil was Keanu Reeves total hat, ist, dass er sehr, sehr oft eine unglaublich gute Chemie mit seinen Mitschauspielern und Schauspielerinnen hat. Mhm. Wenn ihr jetzt mal dann eben in den kommenden Filmen Point Break oder Speed guckt, wie gut er einfach mit den anderen Stars, mit denen er da zusammenspielt, interagiert. Das, finde ich, macht dann doch immer was ich einfach sehr, sehr gerne sehe. Von daher, ich habe einfach große Freude daran, Keanu Reeves auf der Leinwand zu sehen.
Also ist er immer excellent to everyone.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war ein Fest.
Ja, vielen Dank auch noch von mir.
Wo kann man euch denn erreichen im Internet? Henning.
Man findet mich auf der Seite der schlechtesten Wild Stallions Coverband der Welt. Und wenn man mich da nicht findet, findet man mich bei Twitter als Jimmy Tweetboy, @JimmyTweetboy. Mein Twitter-Name, muss man sich nicht wundern, ist Jimmy Starboy, ein altes alter Ego aus einer vergangenen Entertainer-Zeit, da ich aufgrund meiner Lehrertätigkeit mich online etwas bedeckt halte. Ja, ist so. Was soll ich sagen?
Soll ich das kommentieren? Nee, alles gut. Ich kann das schon verstehen.
Ja.
Daniel,
was bist du doch mal? Was für ein Baum?
Ich bin im Moment der unheimliche Monsterbaum.
Oh.
Sehr schön. Ich bin, ihr könnt mich hören im Podcast Spätfilm und ansonsten auf ziemlich allen sozialen Netzwerken bin ich mit dem Namen Privatsprache zu finden.
Bevor wir zu den richtig großen Knallern wie Point Break, My Own Private Idaho und Das Haus am See kommen, müssen wir aber nächstes Mal noch einen Film schauen, wo ich so ein bisschen Ich glaube, das wird schwierig für mich. Der heißt Eine Wahnsinnsfamilie. Oh, ja. Das klingt jetzt nicht so mega. Okay. Er hatte auch wieder nur eine Nebenrolle. Aber mal gucken, vielleicht werden wir ja doch überrascht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Sehr, sehr gerne.
Dankeschön, dass wir da sind.
Ja, es war ein Fest mit euch.
Genau.
Ja.
Cool, cool. Dann kommt jetzt noch das Outro. Bis dann. Tschüss.
Ciao. And be excellent to each other.